So, du raschelst wieder mit deinem Bart rum.
Ja, ich installiere mich gerade.
Na gut, während du dich installierst, sage ich erstmal herzlich willkommen zu Bike to Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking und heute mit Tobias. Das heißt, die Salsaletten sind wieder am Start. Herzlich willkommen, Tobias. Und herzlichen Glückwunsch, hallo. Tobias. 40 Jahre. Was hast du bekommen?
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Ich bin gerührt.
Ich habe mir auch
im Rahmen meiner Möglichkeiten. ja, dich interessiert mir an was?
An
dich?
Ja.
Okay. Guck mal, ob ich dich noch krieg.
Ja, bestimmt.
Ich glaube auch. Ja, dich interessieren ja so Bike-related Geschenke und da habe ich was ziemlich Cooles gekriegt: eine selbsttönende Sonnenbrille. Ja, die macht einfach hell, wenn man in den Wald reinfährt beispielsweise und macht dann wieder dunkel, wenn man aus dem Wald wieder rausfährt.
Hast du das Modell? Also einfach mal aus Interesse halber, weil hatte ich dir ja schon mal gesagt, dass ich dann auch immer mit meiner Sonnenbrille, oder wenn du dich noch erinnerst, in Marokko bin ich mit dieser Brille, ich habe ja nur eine, die ist halt dunkel. So. Und wenn das dann so ein bisschen dämmerig wird, ne, was du ja hier im Wald erlebst oder was du halt in der Abenddämmerung erlebst, da siehst du halt nichts mehr. Da hätte ich mir sowas gewünscht. Deswegen, ich nehme da jeden Tipp entgegen.
Ich bin jetzt ganz schlecht vorbereitet. Rudy Project meine ich.
Ah, okay. Und wie sieht die aus? Sieht die aus wie so eine ich werde den Stundenrekord brechen Brille oder ist es eine normale Brille, die man auch tragen kann?
Also
das ist eine Fangfrage.
Ja, ich glaube, wenn man im Raum sitzt, ist ja relativ klar. Und ist dann auch, die ist nicht so verspiegelt oder sonst irgendwie was.
Aber ist auch nicht so groß, relativ, oder?
Also nee, das ist nicht so ein Riesenschild, wo man dann nur noch am Kinn braun wird oder so.
Ja, so Puck, sondern, Stubenfliege.
Genau, sondern die schaut eher aus wie so eine neumodische Chemielaborbrille.
Ah.
Du hast jetzt dieses viereckige Ding im Kopf. Nein, das meine ich nicht. Die gibt es ja auch in moderner.
Ewig so bleiben, viereckig. Okay. Aber das ist ja cool. Hast du sonst noch irgendwas nicht Fahrrad-related bekommen?
Nee, aber ein Fahrradtrikot.
Ah, erzähl.
Triple Two Merino. Das sind, ich bin ja relativ groß und die bauen Trikots, in die ich auch reinpasse.
Mhm.
Und da hatte ich ja eins schon in Marokko dabei.
Mhm.
Das ist jetzt so ziemlich durch, würde ich mal sagen. Also da kann man die Farben noch erahnen, aber das ist jetzt echt viel im Regen und in der Sonne und im Winter und eigentlich immer hatte ich das an.
War das so dunkel?
Ja, genau.
Ah, okay.
Genau, so hellblau, dunkelblau. Das finde ich sehr gut.
Mhm.
Genau, und da habe ich halt jetzt so ein anderes, neueres.
Mhm.
Das ist jetzt schwarz-grau.
Mhm. Ja. Triple Two ist vielleicht interessanterweise, wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber das finde ich ganz interessant, weil vor ein paar Tagen schrieb mir Triple Two, ob ich sie kennen würde und wie es denn so aussieht, ob man vielleicht mal irgendwie was zusammen machen könnte. Und ich habe in dem Zusammenhang dann nochmal näher rangeguckt, weil klar kenne ich Triple Two, ne? Aber dass sie zum Beispiel in München sitzen als Unternehmen und eigentlich alle ihre Klamotten, soweit ich das sehen konnte, aus Recyclingmaterialien oder Merino halt bauen, also sehr ökologisch und nachhaltig wohl orientiert sind. Und ihre gesamten Trikots werden in Kroatien gefertigt. Das fand ich auch mal ganz interessant, weil Kroatien kam mich jetzt nicht so, was so Textil angeht. Und ich habe ihm geschrieben, ja, ich finde das interessant, lass mal quatschen, aber seitdem, wahrscheinlich sind sie jetzt alle im Urlaub und so, keine Ahnung. Aber das, weil da wusste ich nämlich auch, dass du Triple Two, da hattest du was erzählt vor Marokko, dass du da zufrieden bist, als ich mir da irgendwie noch fix ein Trikot kaufen wollte. Und ich habe eins von DHB, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Eigenmarke von Wiggle Sport. Da bin ich auch ganz zufrieden. Nur das sind halt, wie soll ich sagen, also es ist ja bei deiner Körpergröße schon schwer, jetzt so Sachen zu finden. Ich habe mir dann das Trikot in XL gekauft, ja. Und das ist halt, sagen wir mal, wenn du nicht aufpasst, bauchfrei. Trotzdem. Mhm. So, das hatte ich dann zwar in Marokko mit dabei, das ging dann schon, aber das finde ich auch immer ein bisschen merkwürdig, warum die eigentlich Klamotten für Leute bauen, die es nicht so wirklich gibt.
Ja, das ist echt, also Radklamotten, ich wäre da nicht so ganz schlau draus. Ich habe hier auch noch ein Alpkit Merino Trikot liegen und habe dieselbe Größe bei den Alpkit Merino T-Shirts und die finde ich eigentlich echt ganz gut. Und dieses Trikot, da brauche ich einen Schuhlöffel, dass ich wieder rauskomme und reinkomme. Und ich frage jetzt immer, bevor, also wenn ich wieder vom Fahrradfahren komme und irgendwie was Neues vorhab, dann frage ich immer meine Freundin, kann ich das anziehen? Und dann sagt sie immer,
Also.
nein. Bitte nicht. Das
Kannst du
vielleicht
ma
auch.
kannst du machen, komm aber nicht wieder.
Ja, aber bitte fahr erst aus der Stadt raus und zieh es dort an.
Das kannst du ja machen, nur mit Brustgurt.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber da muss ich ja auch sagen, und jetzt werden die Hörer werden es merken, wir fangen hier gleich an rumzulabern. Also wir haben jetzt nicht wirklich einen Plan für die heutige Sendung. Also ich habe schon einen Plan, so ein paar Sachen, die ich gerne besprechen möchte, aber das folgt jetzt keiner großartigen Geschichte, sondern lass uns einfach mal erzählen, auch weil wir, glaube ich, sehr viele Sachen uns jetzt geholt haben, beziehungsweise ausprobieren oder begegnet sind und sowas, die durchaus interessant sein können. Bleiben wir aber kurz mal bei Brustgurt. Ich habe ja eine Zeit lang immer gedacht, so ein Quatsch. Wozu braucht man das? Ja, so ein Herzfrequenzmesser, ne? Heißen die? Herzfrequenzmessung, ne? Ist das. Genau, und dann hast du das ja gehabt in Marokko und hast ja immer gesagt, auch vorher schon, hast immer gesagt, hier, du achtest da auf deine Herzfrequenz. Das war ja für mich als alter DDR-Sportler, das ist ja, was soll denn das?
Vollgas
Ja,
oder stehen?
voll genau. Also alles unter 190 ist kein Dienst an der Gesellschaft. Und dann habe ich mir das Ding jetzt auch mal geholt. Und mal abgesehen von dem Fakt, dass das halt ultra leicht zu koppeln ist, ja, finde ich das immer mehr interessant. Also auch, weil er dir halt automatisch dann anzeigt, bei mir halt im Wahoo, also auf der App, wie viel ich dann bei einer Tour quasi in so Fettverbrennungsbereichen und weiß ich was Bereichen gefahren bin. Und das finde ich interessant. Also ich habe es immer noch so im Schnitt, um die 140 habe ich so im Schnitt Herzschlag während des Fahrens, also wenn ich da loslege. Das finde ich eigentlich ganz okay. Also von daher, und dann, ich habe bis jetzt nur gemerkt, irgendwie hat sich der Gurt geweitet und auf einmal hat der am Bauch gemessen. Da musste ich kurz pausieren und mich neu justieren, aber ja, finde ich in jedem Fall interessant. Also gerade wenn man so ein bisschen mit strukturiertem Training vielleicht versucht, oder naja, also. Wenn man zumindest irgendwie ein paar mehr Daten haben möchte und sich daran orientieren möchte. Weil ich weiß ja, du fährst ja nach Herz, ne? Nach Herzfrequenz. Du hast ja mal gesagt, irgendwie mehr
Ja, ich
als.
versuche halt, genau, ich einfach aus dem Grund, weil ich kein Wattmesser habe. Mich würde das mal brennend interessieren, was das wattmäßig bedeutet, weil Herzfrequenz ja nicht so ganz genau ist. Es kommt ein bisschen verzögert. Und wenn du mal 2, 3 Tage länger unterwegs bist, ist ja auch am ersten Tag der durchschnittliche Puls am höchsten und dann die nächsten Tage einfach nicht mehr so hoch. Und das kann ich mir, also ich weiß nicht, woran das liegt, bin ja kein Sportwissenschaftler, aber ich glaube, Watt wäre genauer, um dir genauer zu zeigen, wie du jetzt gerade mit deinen Kräften haushaltest. Aber ich gucke halt jetzt da irgendwie drauf und habe so ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn ich schaue, dass ich so zwischen so um die 140 rum unterwegs bin im Schnitt, dann kann ich relativ lang fahren, ohne mich völlig zu verausgaben und kann halt auch am nächsten Tag weiterfahren. Und
Ja, ich
das
schaffe ja mit
bemühe ich mich.
140er Herzschlag schaffe ich 8000 Watt. Und du?
Ja, so ungefähr. Das müsste dann bei mir auch, du bist 5 Jahre älter, dann müsste ich quasi 5-mal mehr schaffen. Irgendwie sowas.
Was ist das für
Ja.
eine Rechnung? Aber mal,
Keine Ahnung. Ich habe
aber
da einfach nur Angst gesetzt.
ich habe tatsächlich mal versucht, auch rauszukriegen, wie man das bestimmen kann mit den Wattwerten. Ne? Aber das ist ja echt. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade verschluckt. Ich glaube, also man kommt ja nicht um solche Wattmesser dann rum, ne? Und die sind doch wieder schweineteuer. Also was so eine Kurbel über 1000, jetzt irgendwelche Pedalen, das ist doch Wahnsinn. Also um zu wissen, wie viel ich dann trete. Also so weit geht es bei mir noch nicht. Ich will es nicht ausschließen, aber bevor ich das investiere.
Ja, im Moment sehe ich das auch noch nicht ein. Also wenn, dann versuche ich das halt auf der Rolle, aber auch da, also was willst du da machen? Also wie willst du da jetzt das, was du auf der Rolle misst, zu übertragen aufs Fahrrad? Ich habe keinen Weg gefunden, das zu machen.
Also
Das nehmen wir nur so.
Strava gibt mir ja so einen Wert aus immer. Also wenn ich jetzt irgendwie fahre und das dann in die App hochlade, dann errechnet er aus den, weiß ich, mein Gewicht und mein Alter oder Strecke oder weiß ich was, errechnet er dann irgendeine Wattzahl. Aber die kann ja nicht stimmen, weil ich ja, er weiß ja nicht, wann ich im Wind gefahren bin und wann nicht. Ne? Also er sieht ja nur Durchschnittsgeschwindigkeit, Gesamtkilometer und Alter und Gewicht oder sowas und kann das ja dann, ich weiß nicht, was der da macht. Aber da bin
Das
ich
weiß ich
immer
auch
über
nicht.
200 Watt. Irgendwie 250 oder sowas. Aber na gut, da wird schon wissen. Also ich habe keine Ahnung, was das heißt. Egal. Du, pass auf. Also, ich würde gerne heute einmal, du warst ja auch unterwegs, ich würde gerne erstmal über unsere Touren sprechen, die wir so gemacht haben. Das ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle interessant. Und dann mit besonderer Würdigung des Orbit 360, denn wir beide müssen ja unsere Orbit-Ausfahrt noch planen. Ich hoffe, du hast jetzt dann ein Termin schon mal für mich, wann wir denn im August zusammen fahren. Und dann können wir uns ja unterhalten darüber, welchen wir fahren wollen. Denn ich bin jetzt Besitzer einer Bahncard erste Klasse Komfort, bla bla bla. So. Und da kann ich jedenfalls sehr spontan mit der Bahn fahren und Fahrrad. Das heißt also, man kann da auch nochmal gucken, ob wir uns einen in Anführungszeichen richtigen Orbit vornehmen oder ob wir hier oben irgendwie bei mir ein bisschen rumhüpfen. Dann würde ich gerne, du hast mich auf die Hope 1000 gebracht, auf das Rennen. Das fand ich ja ganz interessant. Auch was da passiert ist. Grenzstein Trophy können wir mal kurz streifen. Dann würde ich gerne noch was, je nachdem, wie wir es schaffen, nochmal zum Thema Produkte und sowas erzählen. Ich hatte ja die Sizer, Quatsch, die Revelate, Taschen im Test. Du hattest das oder du hast das Salsa-Harness-System. Vielleicht hast du da schon mal eine erste Einschätzung für uns. Dann wollte ich noch mal kurz über Regenjacken und sowas sprechen. Und Stichwort Aerobars. Da hat sich bei mir jetzt gerade was getan. Ich bekomme jetzt neue, weil ich an meinem alten, die Auflieger sind zerbrochen durch meine pure Kraft. Und jetzt habe ich mich auch mittlerweile entschieden, welche ich haben möchte. Erzähle ich dir gleich. Und dann dachte ich, reden wir nochmal über Silk Road Mountain Race 2020 und 2021, wie wir das so einschätzen. Und vielleicht haben wir sogar noch ein paar Podcast-Tipps, aber das würde ich dann erstmal optional lassen. Vielleicht, also lass uns oben starten, Touren. Vielleicht erzählst du mal, weil du hast ja eine
Naja,
Main-Franken-Speedfahrt probiert,
nein,
ne?
oh Gott, ja, so das würde ich aber nicht so hochtrabend nennen. Ich bin halt irgendwann mal an einem langen Wochenende, habe ich mir gedacht, ich nehme mir mal die Main-Franken-Graveler-Strecke hier bei mir um die Ecke vor. Und habe halt mal geschaut, was ich da so fahren kann. Also, ja. Und dann bin ich halt mal losgefahren und habe dann festgestellt am ersten Tag, ich bin jetzt so ganz früh weg und bin gefahren bis abends um, weiß ich nicht, kurz 10. Und hatte dann doch relativ offroadig so 250 Kilometer fast zusammengefahren und war dann erstmal erstaunt, als ich da in meinem Hütchen an einer Landstraße saß, mich da reingelegt habe und mir gedacht habe, wow, das ist ja cool. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das fahre ich jetzt mal noch 2 Tage so fertig und dann müsste ich eigentlich relativ zügig wieder zu
Wie
Hause
lang
sein.
war der? Sieben, der ist 57
Der
oder
ist, das
sowas,
sind
mein
so
Freund, oder?
660
Ah,
Kilometer,
okay. Ja.
glaube ich.
Ja.
Ja, aber long story short, ich bin dann zwar noch über die Rhön gefahren, habe dann den Jochen Kleinhens, den Erfinder des Ganzen, getroffen und habe mich echt gefreut, dass wir uns da gesehen haben und es endete dann bei Bier in seinem Garten und so war die Speedfahrt eigentlich relativ schnell wieder
Not ein Speeddrinker.
beendet. Es ja, hat ja auch so eine Social-Komponente, dieses ganze
Ja.
Bikepacking-Ding, ne? Und die kommt bei mir sonst zu kurz und da dachte ich mir, trinke ich mal lieber so ein bisschen Bier. Ja, aber ich versuche halt, es ist ja im Moment immer noch alles abgesagt. Ich bin jetzt noch für eine Fahrt mit angemeldet. Das ist das Taunus Bikepacking am 2. September. Und bis dahin gucke ich halt, dass ich so Minimum 1000 Kilometer im Monat fahre und schaue halt, dass ich so 2, 3, 4 lange Tage einbaue. Ich fahre seit dieser ganze Corona-Mist angefangen hat, eigentlich echt oft mit dem Rad auf die Arbeit. Das ist bei mir nicht so weit, so wie ich das fahre. Was sind es 13 Kilometer einfach? Aber ich finde es einfach cool, weil man kann ja den Hinweg und den Rückweg beliebig lange ausbauen. Und da habe ich mir also verschiedene Varianten gebaut und baue so Trainingseinheiten halt einfach rund um mein Arbeitsleben ein und das finde ich eigentlich ganz cool und habe so das Gefühl, dass ich doch diese Form, die wir nach dem Atlas Mountain Race hatten, dass ich die so erhalten konnte. Genau, ich weiß zwar nicht für was, aber ich erhalte sie mal.
Ja, also ich hab das auch, ich zeichne ja alle Fahrten, also habe ich nur, ich habe ja so eine Excel-Tabelle, wo ich das immer eintrage. so noch mit Temperaturen und bla, Wetter und so einfach aus, ja, weil habe ich schon immer so gemacht, mache jetzt halt weiter. Im März, also nach Marokko, bin ich nicht so viel gefahren. Also da, das waren dann, glaube ich, nur 500 oder 600 Kilometer. Und dann hat es wieder angezogen. So, und was ich jetzt halt festgestellt habe, ist, ich weiß auch nicht, woher das kam, aber das ist quasi jetzt Überleitung zu meiner Fahrt, die ja, glaube ich, fast zeitgleich war wie, wie deine, dass ich mal so gucken will, wie so Langstrecke funktioniert. Ne? Und Langstrecke halt im Sinne von mehr als, weiß ich so, 250, 300, 400 Kilometer, was so geht. Ne? So, und weil ich glaube, dass das auch nochmal ganz interessant sein wird im, in Vorbereitung auf vielleicht nächstes Jahr Silk Road, dass man sich so diese, diese Widerstandsfähigkeit, die Resilienz nochmal mehr aufbaut. Und das, ich glaube, das kannst du halt auch nur, wenn du weißt, wie du nach 200 Kilometern in dem Sattel hängst, ne, oder nach 250 oder 300 und sowas. Und ich habe mir vorgenommen, von Hamburg hier nach Leipzig zu fahren. Und das, ja, da, also ich habe mir bei Komoot diese Funktion Gravel, oder damals hieß noch Fahrrad mit Schotter, das kannst du ja komplett ins Gar drücken. Ne? Also das ist halt im Kern, führt er dich dann halt auch...
Radwege.
Ja, also auch teilweise ganz komisch. Zwischendurch gab es immer mal was, also ich hatte dann auch nachts irgendwie, also nachts auf einmal hatte ich dann ganz viele Waldpassagen und weiß ich was, ja, so. Aber dann, wenn, sobald das Licht wieder an war, war wieder Straße. Und hab
ja, das ist aber echt, das ist interessant, weil ich bin in der vergangenen Woche, habe ich mir so ein Business, ich war arbeitsmäßig in Augsburg, das sind von Würzburg so 210 Kilometer und bin da mit dem Fahrrad hingefahren und habe auch auf Komoot Gravel oder Fahrrad mit Schotter oder wie das da heißt, eingestellt. Und ja, ich glaube, der Schotteranteil, der Schotteranteil an dieser Strecke waren keine 5%. Also ganz, ganz wenig. Und ich war dann so ein bisschen verwundert, dass ich jetzt wirklich bayerische Bundesstraßen in- und auswendig kenne. Aber so wirklich schön war das eigentlich nicht.
Nee, das ist dann, aber ich, ich weiß, ne, also ich meine, gut, wir sind ja jetzt halt auch als Nutzer, ne, und da ist es natürlich immer einfach zu sagen, ey, das kann ja wohl nicht sein. Auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, wie der Algorithmus da gerade am Start ist, ne, ob die das... Also welches Material dahinter ist. Na, jedenfalls, es war halt irgendwie nicht so knorke. Aber ich bin dann halt, ich habe auch ehrlicherweise geguckt, was ist so ein bisschen der direkte Weg. Ne? So, weil mir ging es halt wirklich darum, ich will mal diese Strecke machen. Ich wollte meine Eltern besuchen in Leipzig. Und dachte, ja gut, da ballerst du jetzt einmal runter. Das machst du. Dann bin ich irgendwie, wann, 14 Uhr oder sowas, bin ich losgekommen. Und hatte dann um 0 Uhr, 1 Uhr, weiß ich nicht, hatte ich dann so 250 Kilometer zusammen, habe mich dann kurz hingelegt und bin dann nach 2 Stunden oder sowas weiter und war dann am nächsten Tag, also war dann um 11 oder 10.30 Uhr war ich dann in Leipzig. So. Und das war okay. Also ich war jetzt nicht so groggy, wie ich gedacht hätte. Ich hätte auch ehrlicherweise diese 2 Stunden nicht gebraucht. Ich war auch kurz davor, diese 2 Stunden nicht zu machen, weil ich habe meine Matte ausgerollt, ich hatte drunter den, den Biwaksack, habe meine Matte hingepackt und dann habe ich mich draufgelegt und dann hat es von unten, der Klassiker, so ein Stock einmal durch. Also vor allen Dingen, der ist nicht durch den Biwaksack durchgekommen, sondern es war einfach nur spitz und dann hat es meine Matte aufgeschlitzt. Dann dachte ich so, oh nee, ey. Also jetzt kannst du ja auch weiterfahren, ne? Aber was für ein Mist. Und dann habe ich den aber, weil ich ja MacGyver bin, habe ich das ganz schnell mit einem Fahrradflicken geflickt und das war super. Mhm. Also das war 2 Minuten, ein bisschen angedrückt, dann wieder aufgepumpt, fertig, hat gehalten, 2 Stunden hingelegt und dann wurde es ja auch schon wieder hell. Ne? Also das ist ja Nachtfahrt, ist ja jetzt zu dieser Zeit, also jetzt wird es ja wieder langsam ein bisschen dunkler, aber das war ja, weiß ich nicht, 0 Uhr wurde es dann halt mal so ein bisschen dunkel und dann ging es ja eigentlich schon wieder 3 Uhr los.
Ne? Und dann, wie war das, wie waren diese 2 Stunden Pause? Wie war da der Erholungseffekt?
Der war gut. Das war wie in Marokko. Mhm. Weiß nicht, du hast es ja ähnlich erlebt. Das war ja dieses, okay, wir haben jetzt 5 Stunden, Augen zu, weg. Ne? Und dann auf einmal wieder hoch. Und dann so. Und das war halt, da holt der Körper sich das schon. Ich war jetzt nicht fertig. Ich habe halt den Tag vorher den ganzen Tag gearbeitet. So, ich bin halt früh normal um 6 aufgestanden. So, das hätte man auch anders machen können. Aber ich wollte halt gucken, was geht. Und ich glaube, dass auch sowas immer dazugehört, weil du ja nie oder seltenst ideale Voraussetzung hast. Also es ist ja selten so, dass du sagst, ich habe jetzt ausgeschlafen und jetzt fahre ich los, jetzt mache ich meine 24-Stunden-Fahrt oder dann bei so Sachen wahrscheinlich wie dem Silk Road Mountain Race, wo du halt über einen viel längeren Zeitraum mit wenig Schlaf klarkommen musst. Ne? Das zieht ja dann schon Körner. Und deswegen, das war schon okay. Dann bin ich da weitergerollt. Das macht halt Spaß, im Dunkeln zu fahren. So, das ist natürlich frisch, aber da muss ich sagen, da hat Marokko mir auch viel gebracht. Das ist also ist jetzt nicht, was ich gerne mache, aber es ist schon toll, ne, wenn dann die Sonne aufgeht und so. Aber ich fand die Zeit in Marokko, die wir da im Dunkeln rumgefahren sind, das fand ich schon nervig. Ich meine, jetzt ist hier so bis 23 Uhr hast du schön Dämmerung und dann geht es halt auch schon relativ früh wieder weiter. Also hast gar nicht so lange in der Dunkelheit, wie wir es damals im Frühjahr hatten. Aber naja, und dann war ich, da war ich jetzt aber körperlich nicht so zerstört, wie ich dachte. Ich war natürlich müde, aber das ging alles. Und dann war ich einen Tag. Was war denn das? Ich bin angekommen und dann bin ich am nächsten Tag, bin ich dann schon nachmittags mit dem, da war ich noch ein Tag, ist egal. Und da bin ich dann mit dem Zug nach Braunschweig gefahren, weil ich wollte dann nicht die gesamte Strecke wieder zurückradeln, da hatte ich irgendwie keinen Bock drauf. Und ich musste noch meinen Sohn zum Basketball bringen, deswegen musste ich ein bisschen mich beeilen. Bin nach Braunschweig und bin dann von Braunschweig nach Hamburg zurückgefahren. Das waren auch nochmal, weiß nicht, 180 oder so Kilometer. Und das war ganz interessant. So, also das mal so mitzumachen. Die Rückfahrt war wesentlich besser. Also da war eine schönere Strecke, das waren Nebenstraßen, auch ordentlich Wald, ein bisschen Gravel, da hat das funktioniert. Hinzu war nicht so. Aber da habe ich mir auch nicht Mühe gegeben. Ich habe halt einfach nur durch und fertig ist.
Ja, ich glaube, man muss sich, das ist, glaube ich, das, der Trick, man muss sich so ein bisschen Mühe geben und muss dann halt mal noch einen Punkt händisch dazufügen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich habe da einfach Start- und Endpunkt
Ja.
eingebaut und habe dem halt gesagt, von da will ich los und da will ich hin und ja, und dann kam halt die Strecke raus, die ich dann gefahren bin. Hätte man besser machen können, aber war dann im Endeffekt auch total okay. Ja.
Aber es hat mir gezeigt, dass ich eben mit dem breiten Reifen, mit meinem Salsa da und Gepäck eigentlich 400 Kilometer am Tag gut hinbekomme. So, bei, das Höhenmeter war jetzt nicht viel, das waren, weiß ich, 2000 oder sowas. Das war völlig okay und die waren jetzt auch nicht herausfordernd. Ne? Das ist ja immer, wenn du auf Asphalt das machst, ist es ja weniger Herausforderung, als wenn wir da irgendwie auf Schotter unterwegs sind und uns da abarbeiten. Und
Aber es
dann
ist
habe ich.
spannend, wie sich die, wie sich so die, es ist irgendwie spannend, wie sich quasi die Dimensionen so ein bisschen verschieben. Ja,
Absolut.
was irgendwie im letztes Jahr im Herbst, als wir da so 120 Kilometer am Tag
Ja.
gefahren sind und das total okay war, das ist jetzt, also
Jetzt ist
nach
Frühstück.
oben. Ja, genau, dann ist dann der halbe Tag vorbei
Genau.
und jetzt planst du dir was und fährst 170, 180 Kilometer bis nach 9 Stunden mit Pause wieder daheim.
Ja.
Ich find es irgendwie faszinierend, was da so
Ja.
passiert, wie sich da so Dimensionen verschieben, ne? Und wie
Und
plötzlich
ich.
ganz andere Entfernungen machbar werden. Das ist
Und
cool.
ich glaube, dass das weniger eine Frage der Leistungsfähigkeit war, der körperlichen Leistungsfähigkeit, sondern das ist eher eine mentale Einstellungssache, weißt du, dass da ein Schalter umgelegt wird. Weil ich hatte natürlich immer geguckt, okay, die Leute fahren halt, haben kein Problem damit, 250 Kilometer auch auf üblem Gelände zu fahren, ne? So, und dann Pause zu machen und so. Und ich glaube, dass das, also sie haben, glaube ich, den gleichen Weg, den wir jetzt gerade oder ich jetzt gerade mache, hinter sich, nämlich diese Erkenntnis, dein Körper ist fit, du bist leistungsfähig, du kannst das. Ne? Es ist einfach nur eine Frage der psychologischen Herangehensweise. Behaupte ich jetzt mal so. Klar brauchst du eine körperliche Fitness, ja, und du musst halt wissen, okay, und ich merke auch, dass meine normalen Trainingsstrecken länger werden. Also ich habe ja so mit 40, 45 Kilometern angefangen so und jetzt fahre ich mindestens 50 bis 75 Kilometer, 100 Kilometer, ja, so wo ich sage, okay, das ist halt normal, da gewöhne ich jetzt meinen Körper dran, das fahre ich dann auch ohne Pause. Also
Ja,
selbstverständlich, das klingt jetzt
genau.
ein bisschen komisch, aber das fahre ich ohne Pause. Nicht, um mir was zu beweisen, sondern weil ich, also ich brauche sie halt nicht wirklich. Ne? So, das kann ich alles schon so machen. Das funktioniert auch alles wunderbar. Und dann bin ich nämlich in dem Kontext, und da komme ich gleich zu unserem nächsten Thema, dem Orbit 360. Dann, das habe ich ja so ein bisschen begleitet mit Raphael und Bengt und habe dann mir natürlich auch gesagt, gut, das gucke ich mir mal an und habe dann eigentlich wenig später, ich weiß nicht, 14, 3 Wochen nach Leipzig ungefähr, habe ich dann den Hamburg-Orbit mir mal vorgenommen. Es hat gerade so gut gepasst, weil der fängt hier bei mir um die Haustür irgendwie so 4 Kilometer und da ist der Track. Und dann bin ich halt eingestiegen. Der beginnt eigentlich, also er ist 215 Kilometer lang und der beginnt eigentlich unten an der Elbe am Hafen Uwe Gönne und dann fährst du quasi einmal rum und endest wieder an der Fähre. So, wenn du halt in der Mitte einsteigst, musst du die Fähre mitnehmen, weil du ja die Route komplettieren musst. Das ist eine Ausnahme bei dem Hamburg Orbit, dass du eben diese Fähre dazwischen hast. Deswegen also auch jetzt nochmal so Tipp, also die Leute, die jetzt Hamburg fahren wollen, das hatte, glaube ich, auch Raphael in der Orbit 360 Facebook Diskussionsgruppe nochmal reingeschrieben. Wenn ihr das auf Zeit fahren wollt im Race Mode, dann macht's am besten von wirklich dem Startpunkt, den Komoot euch gibt, am Hafen Overgönne und Endpunkt die Fähre, weil sonst zählt halt diese Fährezeit mit. Das war bei mir so. Und ich bin halt hier oben eingestiegen im nördlichen Punkt der Route und bin dann, ja, da fährst du erstmal. Also ich bin um 4 losgefahren oder 4:30 oder sowas und dann gonkelst du da halt durch die Felder. Es ist halt immer, das ist Orbit ist, du hast halt nicht wirklich lange Strecken, wo du ballern kannst, sondern da kommt dann immer, also. Wenn du denkst, jetzt läuft es super, dann musst du irgendwo runter. Ne? So rechts oder links, dann geht's. Das ist wie beim Tuscany Trail ein bisschen. Wenn du denkst, oh, klasse, so kann es weitergehen, tschack, ab ins Wein, in den Weinberg, ne? Irgendwo. Und so war das auch, du musst halt permanent gucken. Ein bisschen Nachteil war, dass die dichten Wälder und also im Wald, die dichten Bäume und sowas, haben das GPS-Signal manchmal ein bisschen blockiert. Deswegen, du warst, der hat dich oft nicht gefunden, du konntest dann halt gucken. Und dann ist es aber manchmal doof, wenn du so Tracks hast im Wald, wo auf einmal so 5 Tracks laufen. Und du musst halt rauskriegen, okay, was ist denn jetzt der Richtige? Ne? Und einer von den 5, den siehst du gar nicht. Und das ist dann meistens auch der Track. Also da musste ich mich erstmal dran gewöhnen, dass du dann auch auf dem Komoot, auf der Karte irgendwie ein bisschen daneben fährst. Aber das passt dann schon so. Ich habe mich auch verfahren, ja, also jetzt nicht großartig kilometermäßig, sondern dann war es so, ah, okay, musst du dann wieder zurück und dann nochmal rein und so. Das ging mir am Ende auch auf die Nerven, weil das GPS halt durch dieses Blätterdach da so ein bisschen geblockt war. Und dann fährst du erstmal, dann kommt irgendwann mal so ein alter Müllberg, da eierst du hoch, dann guckst du halt, war halt früh um 6 oder sowas, dann eierst du wieder runter. Ich meine, toller Blick, schön, kriegst auch mal ein paar Landschaften mit, fährst auch am Flughafen vorbei, auch finde ich auch klasse. Und man muss halt tatsächlich drauf achten, du hast am der Flughafen, das war für mich so symptomatisch oder beispielhaft für wie genau diese Tracks dann auch ausgewertet werden. Du hast direkt.
Bist du über die Landebahn gefahren oder wie?
Wie bitte?
Bist du über die Landebahn gefahren oder wie?
Ja, genau. Ne, da ist ja eh jetzt gerade kein Betrieb. Ne? Das ist ja auch spooky. So lang ist ja nichts. So. Es stehen ja nicht mal Flugzeuge rum. Du hast daneben den Schotterweg und dann gleich daneben die Asphaltstraße. Aber der Track ist der Schotterweg. Und das können die, also das sehen die auch. Raphael hat auch gesagt, okay, sie können das schon sehen dann irgendwie. Ne? Nimmst du halt den Schotterweg, der auch vorgegeben ist, oder fährst du dann, weil du halt ein bisschen Geschwindigkeit machen willst oder sowas, fährst du dann Asphaltstraße. So, da musst du halt schon ziemlich genau gucken auf den Track. Und wie gesagt, so ein Berg hoch, runter, bla bla, und dann kommst du irgendwann nach 160 Kilometer, sag ich mal, war ich dann in den Harburger Bergen. Und die kenne ich natürlich, weil ich da auch immer mal so rumgefahren bin und sowas. Und das ist halt so die Mountainbike-Region von Hamburg. Und da werden eigentlich die Höhenmeter gemacht. Du hast 1700 Höhenmeter hatte ich am Ende auf der Uhr. Und als ich da ankam, hatte ich vielleicht, ich lüge jetzt mal, ich würde sagen 400 hatte ich. So, und dann bin ich, und dann fährst du das erstmal hoch und da hast du ganz schön zu tun. Es war heiß an dem Tag auch. Da fährst du dann auch die Trails hoch und runter. Oder ich schieb sie dann runter, ne? Weil es ist dann teilweise, dann hast du nicht so die, oder die Sicherheit wollte ich dann nicht riskieren, mich dann noch irgendwie aufs Maul zu legen. So, wenn bist ja schon ein bisschen gefordert gewesen, so die Kilometer vorher. Und da geht's richtig los. Also da fährt er rechts und links und nochmal zurück und nochmal hoch und nochmal einen Berg hoch und dann nochmal runter und dann wieder hoch. Und dann hast du die Heide ist ja wirklich schön, aber dann hast du diese schmalen Wege und auf einmal geht's runter, dann wird's sehr trailig, dann wieder hoch und so. Also das hat schon Körner gekostet. Und da machst du, wie gesagt, die Höhenmeter und da waren das vielleicht, also 1000 Höhenmeter auf vielleicht, ich bin jetzt mal 20 Kilometer. Also die Zahlen, ich habe das jetzt nicht nachgeguckt. Ne? Also wenn jetzt ein Hörer sagt, oh Gott, das stimmt ja alles gar nicht. Also so, aber in der Relation. So, und danach bin ich dann runter und habe gesagt, okay, ich fahre das jetzt aber alles durch. Ich mache keine Pause in den Harburger Bergen, weil ich weiß, danach muss ich zur Fähre und ich muss mit der Fähre noch rüber.
Wie oft fährt die denn?
Die fährt alle 20 Minuten. Ah, okay. Aber wenn du halt auf Race fährst, dann sind 20 Minuten viel. Mhm. Ne? So. Und ich bin dann runter, habe mir dort was zu trinken geholt an der Fähre und ein Eis, bin runter, bin direkt auf die Fähre drauf, bin rübergefahren nach Övegönne, dort raus und dann fährst du, also dann geht's erstmal schön durch den Sand, erstmal schön lang, ja. Da hast du dann auch einen Kanal voll. Und dann geht's nochmal in die Elbberge. Und das ist die Ecke, wo ich meine Höhenmeter immer trainiere. Weißt du, das hatte ich ja gezeigt, diese eine Strecke, die ich da habe, wo ich da irgendwie auf 40 Kilometer, 600 Höhenmeter oder sowas. Also da ist zum Beispiel auch einer der steileren Berge Hamburgs, da hast du 15%. Da fährt der Track aber so hinten rum ran. Das ist auch eine schöne Sache, kenne ich halt alles von meinen Trainings. Und das kostet halt auch nochmal Kraft. Na, so, und da hast du dann vor allen Dingen, und das ist dieses Problem bei diesen, oder Problem, aber das ist das, was zu beachten gilt bei diesen urbanen Orbits, du hast halt, der geht halt durch irgendwelche Parks oder weiß ich was, du hast halt ganz viele Fußgänger, ne, und Spaziergänger, da kannst du nicht Kopf runter und ballern, sondern das sind halt Leute, ne, die, das kostet dich halt auch Geschwindigkeit. Und gerade an der Elbe, niemand will bei gutem Wetter unten an der Elbe sein, wirklich niemand. Und wenn du da mit dem Fahrrad da lang gehst, und dann auch noch diese Bad, also das willst du nicht, ja, das kommt nochmal hinzu. Aber Orbit ist ja, es ist ja Orbit, ne, deswegen muss ja auch eine Herausforderung sein. Und da holst du dir die letzten Höhenmeter und dann geht das da hinten nochmal quer rein, fast bis nach Schleswig-Holstein und und dann war das durch. Und dann hatte ich 11 Stunden, weiß ich nicht, 26 oder sowas, reine Fahrzeit und gesamte Zeit in Bewegung waren 12 Stunden noch was. So. Und dann hatte ich ja gleich angerufen. Also ich habe ganz wenig Pausen gemacht, wie man sieht. Und ich bin jetzt mal gespannt. Das war natürlich noch vor dem offiziellen Start. Also ich bin jetzt mal gespannt, was die Zeit so kann im Vergleich zu all denjenigen, die jetzt schon Hamburg gefahren sind. Das würde mich mal interessieren, einfach so, um zu gucken. Und das waren halt auch 222 Kilometer, 223 Kilometer am Ende mit meiner Anfahrt. Da nochmal, kommen wir nochmal 8 Kilometer dazu. Und der Fähre, ne, nochmal mit die Überfahrt dauert ja auch ein bisschen und so. Also das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber es ist halt, kostet halt auch Kraft.
Ja, aber ich finde das Projekt super. Und ich glaube, wie du sagst, ne, da geht es ja dann nicht darum, wenn da Fußgänger unterwegs sind, möglichst schnell irgendwo durchzuheizen, sondern halt möglichst wenig zu stehen. Und wenn ich mir jetzt so die einzelnen Beiträge in der Facebook-Gruppe angucke, da sind viele mit ihrer Zeit zufrieden, aber mit ihrer Standzeit irgendwie nicht so.
Ja, und das und die Gesamtzeit.
Wahrscheinlich ist genau das, ist das am Ende, genau, und wahrscheinlich ist es genau das, was am Ende dann über die schnellen Zeiten entscheidet. Ne? Das ist ja auch das, was man bei der 1000 gesehen hat, die jetzt da vor 2 Wochen, glaube ich, in der Schweiz stattgefunden hat, was die vorne, wie wenig die stehen und wie lang die eigentlich im Sattel sitzen, das ist ja unglaublich.
Ja, wir können ja kurz sprechen, weil das habe ich ja hier unter dem Punkt Würdigungen. Ne? Hope 1000, Jochen Böhringer, erster Platz, auch mit neuem Rekord, ne, irgendwie. Und sein Fahrrad, muss man sagen, was war das, so 150 Kilometer oder so 200 Kilometer vom Ziel, hat irgendwie ein Auto touchiert. Ich weiß nicht, ob er das Auto oder das Auto ihn. Rahmen gebrochen, er hat den geschient, hat sich dann von einer Schweizerin, die da rumstand, das Mountainbike nebst Schuhen geborgt und ist damit noch den Rest gefahren, also mit irgendeinem Baumarkt-Mountainbike und hat das in Rekordzeit trotzdem gefinisht, ne? 4 Tage, weiß ich nicht, also unmenschlich.
Ja, ich glaube 1,5 Stunden gepennt oder so.
Ja, 30.000 Höhenmeter. Und das ist, der ist ja so ein bisschen älter als ich sogar, glaube ich. Also Wahnsinn. Sofiane hat Zweiten gemacht und dann jetzt, es war noch ein Deutscher, der den Dritten gemacht hat, das tut mir leid.
Markus Hager heißt er, ja, glaube ich.
Genau.
Und ein Vierter, der Christian Bayer, ist glaube ich, auf Platz 4 gefahren.
Ah, okay.
Der hat auch so einen ganz netten Blog. Redness heißt der Blog.
Redness. Ja, ich habe mir Jochen erstmal als Facebook-Freund geleistet sozusagen und guck da ganz begeistert, was der da so erzählt und wie er das macht. Also es ist ja Wahnsinn.
Ne? Der hat ja nebenbei noch Videos gedreht, gell? Hast du das gesehen?
Ja,
der hat jeden Tag so eine halbstündige YouTube-Zusammenfassung von seinen Renntagen gemacht. Also das fand ich schon echt Hammer.
Wenn du überlegst, dass wir, ne, wir wollten ja irgendwie von jedem Tag so eine Kurzzusammenfassung abends noch einsprechen vom Atlas Mountain Race, ne? Da hatte ich ganz andere Gefühle abends.
Ja. Ja. Das hat nicht so ganz gut geklappt.
Nee. Ja, genau, Hope 1000. Das hieß Navat 1000 vorher, ne? Warum hieß das jetzt eigentlich Hope 1000?
Weil Hope das Ding gesponsert hat.
Ach so. Und vorher, Navat war irgendwas anderes. Das weiß
anderes. Ich nicht. Was, ja. was
das, daher komme ich. Ich habe gedacht, Hope heißt das jetzt, weil Corona, bla, und wir setzen Zeichen der Hoffnung oder sowas. Weißt, so bin ich. Aber Hope, die Firma, Respekt. Na, siehst du, kann man auch so machen. Und dann gab es ja die Grenzstein Trophy. Die hat ja zum, also nicht zum 30. Mal, aber 30 Jahre nach der Wende jetzt wieder nochmal stattgefunden. Und das habe ich so ein bisschen näher verfolgt. Matthias hier von der Bikebild ist ja gefahren. Und dann gab es auch noch die Leonie, die Heimatnomadin, die war ja so ganz prominent auf Instagram. Mit der unterhalte ich mich jetzt demnächst auch nochmal im Podcast. Da wollte ich nochmal hören, wie sie so ihre GST da gemacht hat. Da waren noch ein paar interessante Sachen. Aber das ist auch, also Grenzstein Trophy nach wie vor, das finde ich interessant. Und ich glaube, wann sind die erste? Ist ja jetzt kein Wettbewerb oder sowas, aber ich glaube, Matthias hat 9 Tage oder 10 Tage gebraucht. Das weiß ich
nicht. Das habe ich nicht so wirklich verfolgt. Das weiß ich nicht.
Aber ich finde
das immer... Die würde ich mir mal vornehmen, wenn ich Argumente für ein anderes Fahrrad brauche.
Matthias ist mit dem Seiser Fargo gefahren und der sagte, also beste Wahl.
Ja.
Wir können ja auch noch eine Federgabel einbauen, ist ja gar kein Problem.
Ja, oder, aber das mit dem Einbauen und dem Ausbauen, also da würde ich dann vielleicht doch nochmal ein Alternativmodell.
Du willst dir doch wieder nur ein neues Fahrrad kaufen.
Natürlich.
Ja. Aber dann in Hardtail-MTB oder so?
Ja.
Ja, kann man damit auch machen, ja. Obwohl, ballern?
Also, ich meine, das ist ja aber von uns nicht weit weg. Und diese Kolonnenwege mit diesen Löchern drin, die genauso breit sind, dass du mit dem 2-1er-Reifen genau reinpasst und über die Jahre total verschoben sind und so Stufen drin haben und teilweise am Rand gebrochen sind und überwachsen sind, da würde ich, glaube ich, ungern auf eine Federgabel verzichten wollen. Geht bestimmt alles, aber muss ja nicht. Also
eine Federgabel würde ich dann auch mitmachen. Also ja. Da, glaube ich, hetzte mich dann.
Ja, und ich glaube, ich würde auch breitere Reifen fahren. Ich würde da 2-4er oder so auf jeden Fall fahren.
Der Gunnar hat ja... Komfort zu haben. Auf seiner Overnighter-Seite hat der ja so die Bilder von den ganzen Startern, den Teil der Starter da mit ihren Ausrüstungen und so. Das war ja auch ganz interessant, ne? Das gab ja einer, der hatte eigentlich nur, weiß ich nicht, Badelatschen mit und ist da wohl auch sehr reduziert geradelt, also von der Ausrüstung her. Und dann gab es da wieder auch Abteilung Schwerlast, ne? Mit halbe Barista-Ausrüstung noch hinten drauf und so. Ich weiß nicht, sind wahrscheinlich immer noch unterwegs. Aber das ist mal ganz interessant. Da hatten aber auch viele, na doch, viele waren gefedert, ne? Also.
Schon, ne?
Aber Matthias nicht, das weiß ich. Und der ist das Stahlfargo gefahren, soweit ich das sehen konnte. Und die Leonie, die ist ein Bombtrack Beyond gefahren. Inklusive, wie sollte es anders sein?
Rahmenschloss-Problem.
Genau, Rahmenschloss. Und sie hat mir jetzt geschrieben, ich hatte da irgendwie das kommentiert und dann sagte sie, ja, sie hat das Fahrrad von einem gekauft, der quasi auch schon das Rahmenschloss so gesichert hatte, wie ich das gemacht habe. Und trotzdem ist auseinandergefallen. Und das ist eben leider der Fakt. Ich habe jetzt mittlerweile auch schon das dritte Mal eine neue Lösung da hinten dran. Ich habe das ja immer noch. Ich will das jetzt meinem ältesten Sohn vielleicht vererben, aber das ist leider, also dieses Modell in diesem Jahr, das war nichts 2018. Es ist traurig, aber kannst auch nicht verkaufen. Also ich könnte es nicht verkaufen mit bestem Gewissen. Zusammenschweißen kannst du es, aber dann verzieht sich vielleicht auch der Rahmen und so, man weiß es nicht. Na egal. Orbit, lass uns da nochmal quatschen. Wir wollen ja fahren. Jetzt habe ich gesehen, Paare können da nicht fahren. Also das ist noch irgendwie, können sie das nicht auseinanderhalten, wenn du jetzt in der Wertung fährst. So, ich sehe das mit dem Orbit, aber ehrlicherweise, also ich fahre da jetzt nicht mit, weil ich irgendwie auf irgendeiner Liste oder sowas stehen möchte. Ich bin dem Fanclub dabei getreten, dem Orbit Club, auch schon aus Soli-Gründen und weil ich das Projekt toll finde. Und ich werde den Schleswig-Holstein-Orbit auf jeden Fall fahren. Den fahre ich dann auch alleine. Und dann hatte ich jetzt gedacht, lass uns beide doch mal einen schönen Orbit machen. So, und jetzt ist die Frage, entweder wir fahren den schönen Niedersachsen-Orbit von Anno durch die Lüneburger Heide und so, wo uns da durchs Land jagt. Das sind jetzt aber, ich müsste gucken, aber das sind jetzt auch nicht so viele Höhenmeter. Ich würde mal sagen, da kommst du so bummelig auf 2, vielleicht 2,2 so. Ne? So Komoot rechnet ja auch immer komisch und so am Ende ist ja eh immer mehr. Auf 275 oder so, weiß ich nicht, lass mal kurz gucken. Orbit. Hier ist die Collection. So, und dann, oder dachte ich, dass wir uns dann vielleicht doch eine andere Strecke vornehmen, weißt du? Dann kann ich ja mal runterkommen. Warte mal, ich gucke gerade mal hier. Ach nee, das ist Bayern. Wieso? Ich habe doch gar nicht auf Bayern geklickt. Was soll denn das hier? So, Niedersachsen, genau. View. Und da sagen sie, Niedersachsen ist 109. Warum ist denn, okay, lass mal jetzt kurz. Also hier sind bei mir ist jetzt auf einmal Meilen und Miles per Hour eingetragen. Warum auch immer. Warum kann man denn das nicht in Kilometern machen? Englisch, Deutsch. Mann. So. Naja, jetzt habe ich's. Okay. Also, siehst du, jetzt habe ich die Kilometer, bla bla bla, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hammer. Das hier auf in MacPom, das ist ja einmal um Rügen rum, ne? Hast du es gesehen? Das ist einmal um die Insel.
Ja.
Das ist auch sehr lustig. Okay, also Niedersachsen sind 305 Kilometer und 1970 Höhenmeter, sagt Komoot, also werden es wahrscheinlich so 2500 sein. So, da könnte man natürlich prima einsteigen. Da kann man sagen, komm hier, weiß ich, wir treffen uns in Celle, Freitagabend, onkeln gemütlich an die Strecke, pennen und machen uns dann früh auf den Weg und gucken mal, ob wir es an einem Tag durchknüppeln. So, das wäre eine Möglichkeit. Das wäre für Niedersachsen. Oder wir suchen uns eine Strecke, weiß ich nicht, Hessen, was haben die? Was haben die zu bieten?
Ich glaube, der Hessen ist auch gar nicht schlecht.
Der ist, ich muss mal gucken, wo ist denn das? Frankfurt am Main. Da ist immer die Frage, weißt du, wenn ich so Freitagnachmittag mit dem Zug losfahren könnte und dann, dass man sich dann abends irgendwo trifft, weißt du, und dann da hinfährt und am nächsten Morgen um 4 loseiert. Der hat, warte mal, 286 Kilometer und hier sagen sie 2900, also 3000 Höhenmeter, also werden es wahrscheinlich 4 sein. Das klingt doch gut. Das klingt doch machbar. Nach einem Tag. Also auf jeden Fall, was du schon sagst, diese Orbit-Sache ist ein mega Geschenk. Auch weil du kannst, also ich habe mir die ganzen Routen auch schon gespeichert, wenn das dann in irgendwelche Vorbereitungen im nächsten Jahr geht, ist doch Bombe. Fährst einmal nach Erfurt und knüppelst da 5000 Höhenmeter weg. Da hast ja quasi super Trainingsbedingungen, weil das ja eben nicht Straße ist, sondern halt Gravel und Piste und alles drum und dran. Ne? Also.
Ja.
Also für Hessen kannst du mich auch erweichen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der einsteigt. Da oben im Nördlichen. Frankfurt ist ja bei dir um die Ecke, ne? Genau. Du bist eigentlich Bayern, ne? Wie findest du eigentlich die bayerische Route?
Ich glaube, die ist so im Voralpenland, gell? Ja, von mir ist die ein bisschen, also ist halt im Süden. Ich glaube, die ist aber gut. Ich kenne da, glaube ich, Teile von und meine, dass die echt schön sein könnte.
Der Benjamin von Simply Bikepacking ist das ja gefahren.
Genau.
Und der war ganz angetan. Also er war fertig, aber angetan. Ich glaube, das sind alle, ne? Also ich glaube, du findest jetzt keinen, der sagt so, hey, bin gerade vom Orbit zurück. Super, jetzt noch in die Disco. War eine schöne Ecke. Komisch.
Ich glaube, der Thüringer Orbit ist, glaube ich, auch gut.
Ich glaube, das ist so ein bisschen, der hat doch den Höhen. Saarland hat doch auch 4.500 oder weiß ich was. Das ist ja so eine unglaubliche. Aber Saarland ist jetzt sehr weit weg. Hessen wäre cool. Thüringen. Klar, könnte man auch noch machen. Also Hessen hier, da ist, glaube ich, Frankfurt der Bahnhof. Weil da oben, ich hatte gedacht, da oben kann ich irgendwo rein, aber da ist ja Nidda und Schotten und Gedern. Ich wusste gar nicht, dass es diese Orte gibt. Und Hungen. Weiß gar nicht, ob die überhaupt Bahnhof haben oder so. Frankfurt am Main wäre dann halt, da kann man da einsteigen und dann quasi da rumfahren. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Das könnte man
Ja,
überlegen.
da braucht man nur noch ein Date und dann
Ja,
machen wir
genau.
das doch im August.
Aber du hast ja den Auftrag, dass du dich um ein Date kümmerst, kannst du mir ja noch mitteilen und dann können wir das ja machen. Also ich will auf jeden
Jo.
Fall, vielleicht schaffe ich es in der Frist noch, weil ich bin ja jetzt auch erstmal im Urlaub oder von mir aus dann auch nach der Frist, der Rennfrist, die endet ja am 6. September. Auf jeden Fall fahre ich Schleswig-Holstein noch und auf jeden Fall gucke ich mir Niedersachsen an. Und wenn wir zusammen noch einfahren, ist doch super. Dann habe ich quasi vier Orbits gemacht, mit oder ohne Wertung. Das ist mir jetzt erstmal Wumpe. Und ich gucke mir das ehrlicherweise, das ist ganz komisch, ich gucke mir das gerne an, welche Zeiten andere haben und vergleiche die dann halt auch mit den Zeiten, die ich so fahre, einfach um eine Orientierung zu bekommen. Aber ich habe irgendwie gerade nicht so Bock auf dieses Kompetitive. Ich finde das cool als Idee, aber es ist irgendwie nicht so meins gerade. Weiß ich nicht. Also auch wenn ich losheize wie so ein Bekloppter und das schon ernst nehme, aber ich weiß nicht. Komisch. Ja, mal gucken. Gut. Fährst du dann noch? Also das wäre, wenn du jetzt Hessen fährst, fährst du bei dir noch irgendwas? Was ist denn bei dir noch?
Also ich glaube, ich würde den Bayern will ich auf jeden Fall fahren. Den Baden-Württemberg habe ich mir mal angeguckt. Der geht da auch quasi da unten im Süden
Sehr
so ein
gut.
bisschen rum. Ich glaube, dass der auch ziemlich höhenmetermäßig reinhaut.
Ja.
Wenn ich das richtig gesehen habe, ist da Schwarzwald mit drin. Also da glaube ich geht einiges an Höhenmetern. Thüringen will ich machen.
Okay.
In
Na, wenn du
Hessen auf jeden
Thüringen
Fall.
fährst, sag mir auch nochmal Bescheid. Also ich hab jetzt hier keine Verhandlungsmasse mehr bei mir zu Hause, aber ich habe den Eindruck, dass es ein Stück weit wird dieser bewegte Lebensstil von allen akzeptiert, die hier irgendwie mitreden. Deswegen, also vor allen Dingen das Schöne an diesen Orbits, es ist ja tatsächlich, du kannst Freitag kann ich in den Zug steigen. Und kann Sonntagabend wieder in den Zug steigen und bin dann wieder zu Hause. Dann hast du nur ein Wochenende und hast aber maximales Erlebnis dazwischen, ne? Und ein
Ja,
gutes
das stimmt.
Training.
Ja.
Das finde ich toll. Deswegen sag mir da Bescheid, dann mache ich da gerne Thüringen auch mit. Also ich will das unbedingt machen, auch wenn ich schon viel Respekt habe, aber ich glaube, auf der anderen Seite führt kein Weg dran vorbei, sich genau das zu geben, um diese Resilienz aufzubauen auch.
Genau, und ob man das dann irgendwie im Rahmen der Wertung machen oder nicht, ist ja völlig egal.
Ja. In dem Moment, wenn wir zu zweit waren, also ich meine, gut, wir zwei würden das halt dann auch, wenn wir sagen, okay, wir wollen das im Race haben, also im Machen und wir wollen auch gewertet werden, gelistet werden, dann weiß ich, dass wir beide halt auch nicht driften oder weiß ich was, ne? So, das ist halt, deswegen, sie
Nein,
können
und
es
ich
halt noch
glaube.
nicht als Pair machen. Ich würde dann aber trotzdem nicht, also wir müssen es dann theoretisch so machen, dass wir uns in, weiß ich, Erfurt am Bahnhof treffen, ein Bier trinken und dann sagen, so, viel Spaß, wir sehen uns dann nach, weiß ich, 300 noch was Kilometern wieder. So, das wäre die
Genau.
einzige Variante, die jetzt rechtskonform wäre. Deswegen würde ich halt das, was wir
Ich glaube,
fahren, dann nicht einreichen.
ja, du kannst auch, also ich würde mich wundern, wenn was dagegen spräche, wenn du am Startpunkt pennst, am Morgen aufstehst und dann fährt der eine los und der andere wartet halt noch 10 Minuten und
Das
ich glaube,
würde
dann ist das
gehen,
auch
ja.
völlig in Ordnung, ne?
Das würde gehen.
Weil, also
Aber dann würde ich
da
dich ja
weiß ich ja auch
überholen,
nicht.
Tobias.
Ja, ich gehe eigentlich davon aus, dass du vor mir fährst. Ich würde dann ein bisschen schneller machen, dass ich nicht überrundet
Hallo. Das wäre ja geil, wenn noch ein Sonderpreis für
Genau.
einen, der überrundet wird, weißt
Also da würde ich dann erwarten, dass du vorher mal kurz anrufst und sagst, pass mal auf, ich sehe gerade auf meinem rumfährt, mach mal ein bisschen schneller oder fahr mal irgendwo rechts ran und mach Pause, ich komme gleich.
Ja, okay, genau. Oh Gott,
Ja.
na, ich war jetzt gestern. Bin ich beim Strava, ich bin versehentlich auf so eine, oder das heißt versehentlich, ich habe hier gesagt, ach komm, nimmst du mal hier so eine Challenge an. Da war dann irgendwie so Gran Fondo oder wie das da heißt. Also im Kern fahren wir 100 Kilometer, ne? So, bla. Dachte ich mir, na gut, dann machst du das jetzt noch. Und bin dann gestern los. Ich habe das nur irgendwie unterschätzt mit diesem Sommersturm. Ich habe das nicht so richtig. Ich dachte, na gut, ist halt Wind so ein bisschen, ne? Das passiert ja hier öfter und so. Dann habe ich das aber so gehabt, dass ich erst nach Norden gefahren bin. Der Wind kam aus Südwest. Das heißt also, ich hatte eigentlich ganz guten Wind, ne? Und dann fing das an mit Regnen. Und da hast du ja hier gerade bei uns oben ist dieses entweder voll der Regenguss, 20 Minuten, dann wieder Pause, Sonne, als ob nichts gewesen wäre. So. Und da halt die ganze Zeit halt richtig, richtig Sturm. Nur, dass meine Route dann auf einmal Richtung Südwesten gedreht ist. Na, also ich bin 50 Kilometer gut gefahren und die anderen 50 Kilometer volles Rohr in die Fresse, ey. Oh, und dann immer, und dann hatte ich diesmal, dann hatte ich gedacht so, ja gut, vielleicht, so wie ich Komoot kenne, führt mich das jetzt eh an diesen Landstraßen lang. Da hast du zumindest vernünftigen Untergrund, auch wenn die Radwege in Schleswig-Holstein, das ist also dann lieber Waldpiste. Ja, also die können gar nichts, die sind komplett im Eimer. Und war aber nicht, weil diesmal hat Komoot oder ich halt mit Komoot dann richtig gearbeitet und ich bin da nur durch Wälder, Äcker, Zeugs. Dann bin ich wieder an eine Stelle gekommen, wo ich mich erinnerte, dass ich da, das wollte ich ändern, weil ich da irgendwie über so einen Weidezaun klettern musste und auf der anderen Seite wieder. Nur diesmal hatte dieser Weidezaun Strom. Das war ein Spaß. Das Ding, also das Rad über diesen Zaun heben, ja, und so quasi ins Gras fallen lassen, dass du nicht gegen den Draht da kommst. Und dann habe ich vorsichtig mit dem Stock den Draht von diesem Weidezaun so ein bisschen weggedrückt. Dann bin ich über den Zaun drüber und ach, hin und her, natürlich auch gleich wieder einen Schlag gekriegt. Ich meine, ist ja jetzt nicht viel, aber ja gut, also das war halt auf jeden Fall viel Arbeit, aber es hat natürlich auch Spaß gemacht, aber ja, war eine Erfahrung. Und das machen wir dann, sowas machen wir dann auch in Thüringen. Das finde ich gut. Ich glaube, das Bild, was bei Orbit 360 auf der Webseite da als erstes ist, das ist auch, glaube ich, aus Thüringen. Aber es ist ein schönes
Ja,
Ding.
ich glaube, die haben da auch so Rennsteig-Passagen mit verbaut,
Da wollte
meine
ich ja schon
ich.
immer mal lang.
Das ist echt schön.
Ja. Nee, das finde ich gut. Okay, also dann sagst du, genau, dann sagst du Bescheid, wir können es ja einigen, was wir zuerst machen, Thüringen oder Hessen. Dann haben wir uns, dann nehmen wir diese zwei Dickschiffe mit und ich fahre hier oben noch zur Entspannung, in Anführungszeichen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und dann ist das, glaube ich, eine ganz gute Bilanz. Jo, das ist doch klasse. Ich hatte, bei mir steht gerade noch so bla bla Orbitpläne und weiteres 2020. Da hatte ich bei mir Gravel-Spattagiade. Ich weiß nicht, ich bin die letztes Jahr gefahren von Veloheld, dieser Fahrradmarke, die machen in der sächsischen Schweiz immer so eine sächsische und böhmische Schweiz, nennen die Gravel-Spattagiade. Fährst da, gibt zwei Strecken. 80 Kilometer oder 120 Kilometer, unterschiedliche Höhenmeter. Das geht ja schnell mit den Höhenmetern. Bin ich irgendwie 90 Kilometer gefahren und hatte 1700 Höhenmeter oder so. Also es ist schon ordentlich, ne? So, also man klettert da schon schön rum. Wetter war Bombe. Du kommst dann am Ende auf so einem, am ersten Tag kommst du auf so einen Zeltplatz in der böhmischen Schweiz und dann gibt's halt hoch die Tassen, Lagerfeuer, Essen, Trinken, haust dich hin und am nächsten Tag fährt man eigentlich gemeinsam dann auf einer kürzeren Strecke zurück nach Dresden, wo dann halt irgendwann das zu Ende ist. Ich bin dann schon eher los, weil ich noch einen Zug kriegen musste und ich war früher halt sehr viel mit der Familie da unten in Sächsische Schweiz wandern, bin ja Leipziger, das ist ja quasi so die Hut gewesen, wo wir dann immer zelten waren und weiß ich was alles. Das war toll, da war ich jetzt am Überlegen, ob ich es dieses Jahr wieder mache, weil das ja wohl klappt jetzt mit Tschechien und den Grenzen und sowas, aber wenn wir, ich nehme dann lieber die Zeit für ein Orbit als für die Gravel-Spattagiade. Obwohl das eine tolle Sache ist. Also absolut nette Menschen, toll. Mal gucken. Ja, mal sehen. Genau, so. Dann würde ich jetzt sagen, lass uns mal kurz über Produkte ein bisschen erzählen. Und zwar bin ich gestern wieder gefragt worden auf Strava. Das klingt immer toll, ne? Ich bin, viele Leute fragen mich, heißt ja in Influencer-Übersetzung, niemand fragt dich, aber du möchtest gerne drüber reden. Ich bin tatsächlich gefragt worden, rede aber auch sehr gerne drüber, über die Gore ShakeDry C7 Jacke. Das ist aber wieder Kategorie Produkte für Fahrradfahrer, die eigentlich nur sehr dünne Menschen und kleine Menschen tragen können. Eigentlich können es nur Reiter, so Jockeys, weißt du, so die Leute können das tragen, weil ich habe die Gore ShakeDry in XL. Und die sitzt knackig bei mir. Und wenn ich die zumache, dann habe ich auch, also wenn ich richtig ins Powern gehe am Berg oder sowas, dann habe ich da, also der Brustkorb spannt die Jacke schon. Das ist dann manchmal irgendwann auch nervig, weil du halt das Gefühl hast, du kannst nicht wirklich frei atmen. Ne? Das klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber ist okay. Die ist unten, also ist auch wie eine Radfahrjacke geschnitten. Die ist halt unten. Vorne ist sie kürzer, hat so den freigestellt, sodass du quasi, wenn du gebeugt im Lenker sitzt, dass du dann nicht einen Faltenwurf durch die Jacke hast. Und hinten ist sie ein bisschen länger. Ich würde, also ich finde die super von der Funktion her. Ich hatte noch nie eine bessere Jacke. Und die ist nach wie vor dicht. Ich hätte das nicht gedacht. Ja, du kannst die waschen, dann musst du halt so ein bisschen was beachten. Es ist jetzt nicht dramatisch, du musst die halt irgendwie besonders waschen und dann brauchst du aber nicht nochmal einen Trockner oder sowas, um wieder die Imprägnierung irgendwie zu aktivieren. Gar nichts.
Musst du die irgendwie nachimprägnieren? Nee. So einsprühen oder sonst irgendwie?
Nee. Okay. Nee, gar nichts. Und richtig, richtig gut. Also ich bin ja ein bisschen geschädigt von der MT500, das klingt jetzt dramatisch, aber die Jacke war dann irgendwann durch, ne? Und ich glaube, das hatte auch dazu tun, ich schwitze halt auch sehr schnell und irgendwann zerlegst dann halt die Jacken, wenn du ganz viel damit fährst und unterwegs bist und dann immer waschen und dann wieder imprägnieren und wieder so und irgendwann ist die halt durch. Das hat bei mir an den Schultern angefangen, bei dir war das ja auch so, du hast die ja auch gehabt, ne?
Ich habe die auch in Marokko dabei gehabt.
Genau.
Und bin mit der auch im Winter gefahren. Und das Problem ist, dass die einfach meinen Körperdampf, den ich produziere, wenn ich da drauf sitze und schwitze, nicht abtransportiert kriegt. Mhm. Und du fährst los und innerhalb kürzester Zeit sitzt du quasi in einem feuchten Trikot in der Jacke drin. Und wenn es halt kälter ist, dann wird das auch nicht mehr trocken, das Zeug.
Ja.
Und das ist so das meiner Meinung nach der große Minuspunkt. Ich weiß jetzt nicht, ob es überhaupt eine Jacke gibt, die meine Körperregulierung irgendwie hinkriegt oder meine Wasserdampfproduktion irgendwie handeln kann, aber die MT500 konnte es leider nicht.
Mhm. Na, bei mir ist sie, wie gesagt, an den Schultern undicht geworden und ich habe das auch das Problem, dass ich, also wenn es losgeht, dann schwitze ich auch ordentlich durchaus, ne, so, und dann ist natürlich dieses Problem, klar, du hast diese Materialien arbeiten ja meist erst ab Temperaturen unterhalb von 15 Grad, ne, das musst du ja erstmal hinkriegen, so, und dann, dass sie richtig arbeiten und diesen Austausch gewähren, ja, es ist schwer, so, also, aber bei dieser Shake Dry ist es so, dass die jetzt auch, also ich hatte sie jetzt auch bei kühleren Temperaturen an, da ist sie wirklich toll, weil die ist ganz leicht, ne, so bei mir wiegt die irgendwie um die 100 Gramm, du kannst sie auf Faustgröße zusammen bringen und wenn es halt mal ein bisschen frischer ist, ziehst du die an und ist dir sofort warm, ja, so, und es ist auch nicht unangenehm und wenn es regnet, ist die halt dicht. Du musst jetzt gucken, also ich hatte die gestern an bei dem Regen, aber da hatte ich sie halt nicht wirklich zu, weil das bringt dir eh nichts bei den Temperaturen jetzt über 18 Grad oder sowas, da passiert mal gar nichts, ne? Also so, aber die hält es zumindest ab und sie bleibt warm. Das muss man sagen und sie ist auch sehr angenehm zu tragen. Und als ich sie jetzt im Februar dann in Marokko und im März und April getragen und da war sie wunderbar. Also auch wenn es kalt ist, wenn es nass ist, das Ding drüber. Du kannst drunter auch schwitzen. Ich habe auch geschwitzt. Und das Schöne ist, die trocknet sehr schnell. Und dieses Shake Dry bedeutet halt wirklich schütteln und dann ist sie trocken. Und zwar bezieht sich das darauf, wenn du halt beregnet bist und die Jacke nass ist. So, denn manche, also meine MT500 hat am Ende dazu tendiert, einfach nur noch aufzusaugen. Und dann war sie irgendwie 700 Kilo schwer. Und bei der Jacke ist es nach wie vor so, du hast die Tropfen und dann schüttelst du sie und dann ist es weg und dann ist okay, kannst du anziehen, fertig ist die Laube. So, und das finde ich mega und das Packmaß. Aber, gibt ja immer ein Aber.
Ich kann alles vergessen.
Na, du bist gerade, du warst gerade abgehakt. Sag nochmal.
Oh. Vergessen, was du bislang gesagt hast. Jetzt kommt der Kern der Botschaft.
Ja, genau. Man sagt ja immer, alles von einem Aber ist, kannst du quasi vergessen. Ich finde die super, das war die richtige Investition und hier für Europa finde ich sie auch völlig angebracht. Also das ist meine Jacke to go sozusagen für alles, was ich jetzt mache, ne? Mit schlechtem Wetter und so, dann habe ich das Ding immer dabei. Dieses Aber bezieht sich jetzt darauf, wenn es dann in alpine Gegenden geht, wie zum Beispiel nach Kirgisistan. So. Und wenn wir das machen sollten. Und da hätte ich dann doch gerne eine Jacke, die mich noch ein bisschen mehr vor dem Wetter schützt, was da ja auch sehr schnell sich ändert kann, wie wir festgestellt haben. Und ich glaube, ich bräuchte eine Kapuze. So, dann habe ich mich jetzt schon mal so ein bisschen umgetan. Ich werde dazu auch noch mal was schreiben. Ich habe mir jetzt so viele Jacken rausgesucht, dann habe ich irgendwie diesen Browser geschlossen und jetzt müsste ich noch mal, wieder neu suchen. Egal. Du hattest mich dann drauf gebracht. Und dann habe ich geguckt mit Kapuze und es gibt von Gore Die R7, das ist quasi die Shake Dry für Wanderer. So, die C7 für Fahrradfahrer, da darfst du halt zum Beispiel keinen Rucksack tragen. Das wäre halt auch nochmal so ein Kriterium, weil wir ja schon, wenn wir längere Strecken überbrücken müssen, manchmal schon einen Rucksack tragen, ne? So, um Zeug drinne zu haben. Und die R7, die ist halt für Wanderer gebaut und die wiegt ein bisschen mehr, also ein bisschen ist wirklich ein bisschen, wir sind immer noch unter 200 Gramm insgesamt, was sensationell ist für so eine Jacke. Und die hat sogar eine Kapuze. Und zwar eine Kapuze, die geht aber nicht über den Helm, sondern nur unter den Helm. Das wäre mir aber völlig Wumpe. Hauptsache erstmal eine Kapuze, weil ich glaube, dass es sich dort anbieten würde, eine zu haben. Und sie ist, glaube ich, auch für Rucksack geeignet. Das hat was mit Druckverteilung zu tun und Stoff, wenn du zu viel, also hast du eine gewisse Wasserdichtheit. Und die gilt aber nur bis zu einem gewissen Druck pro, weiß ich, Quadratzentimeter. Und mit einem Rucksack würdest du diesen Druck halt sehr schnell, wenn Wasser drunter kommt, würdest du den halt sehr schnell auch überschreiten und bla bla bla. Also das sind so Details. Und dann hatten wir uns ja unterhalten und dann kamst du mit der Arc'teryx sowieso Jacke ums Eck, ne? Warte mal, wie hieß denn die? Hab ich vergessen.
Ich glaube, die heißen Alpha FL oder so. Jedenfalls ist das die Jacke, die der James Hayden letztes Jahr am Silk Road
anhatte. Genau, die fand ich ganz gut.
So, die ja eigentlich keine Radjacke ist, sondern einfach eine Berghardshell-Jacke.
Ja, aber sehr leicht, ne? 300 noch was irgendwie.
Relativ leicht, ich glaube mit Gore-Tex-Membran. Mhm. Genau. Also ich glaube schon, aber halt ziemlich teuer.
Ja, 400 Euro oder sowas, ne?
Genau. Und ich bin mal, weil ich ja ähnlich recherchiere in Sachen Jacken und ich mir Gore eher weniger anschaue, weil ich da weiß, dass das jetzt nicht meine Größe ist, bin ich auf Z-Packs gestoßen. Also Z-Packs. Das ist so ein Ultralight Label aus den USA. Und die bauen eine Jacke, die heißt Vertis Rain Jacket. Und bei der fand ich erstaunlich, dass die sowohl eine relativ hohe Wassersäule von außen hat, also relativ wasserdicht ist, aber auch die Dampfdurchlässigkeit extrem gut ist.
Ich bin gerade auf der Seite, Jacke, Z-Packs, cool.
Ich habe keine Jacke, die ähnliche Werte hat wie das Ding. Und noch dazu wird die empfohlen von Sarah Hammond und andere, Jesse Carson, glaube ich.
Zwei Australier. War das Trainingsding
da geschrieben? Ja, genau, die haben so ein Trainingsbuch geschrieben auf eine sehr hemdsärmliche und ich finde dieses Buch super. Genau, und die haben eben diese Jacken empfohlen. Und dann
wie
habe
hieß
ich mir
das?
Die mal angeguckt.
Vertis Rain Jacket? Oder?
Genau, von Z-Packs. Okay. Vertis Rain Jacket. Genau, und ich bin jetzt relativ überzeugt von dem Ding. Auch
176 Gramm, meine Fresse.
Ja, genau. Auch der Typ, der die da anhat, die schaut relativ geräumig aus, die schaut relativ lang aus.
Der sieht ja aus wie hat auch so einen Bart, ne?
Der zweite, gell? Ja. Ja. Ich glaube, da ist nichts dran, was man nicht braucht. Also keine großen Taschen, keine was weiß ich was, Belüftungen. Ich glaube, die macht einfach, was es soll.
Das gucke ich mir mal an. Das ist ja cool. Gibt es da irgendwie in Deutschland einen Bezug oder direkt? Ich weiß nicht, muss man dann irgendwie noch mit Zoll irgendwie rechnen bei denen?
Die bauen auch Zelte. Die Zelte kriegst du in Deutschland, soweit ich das
bei
gesehen habe.
Sack und Pack und so, ne?
Genau, ja, genau. Und vielleicht kann man über die ja auch die Jacken beziehen. Bei dem Tracking Light Store, da habe ich auch mal was bestellt. Also vielleicht kann man die mal anschreiben.
Also Bikepacking proof sozusagen schon durch die beiden,
ja,
die
das auf jeden
Trainingstagebuch
Fall
da geschrieben haben.
Ja, und so geht man ja klassischerweise vor, ne? Man guckt sich an, was die Elite in dieser Szene irgendwie macht und schaut halt dann, ob man sich was abschauen kann, ne? Was Ausrüstung, Trainingsmethoden, Fahrrad, Pausenstrategie etc. angeht. Und wenn da jemand so einen Tipp hat für eine Regenjacke, warum nicht, ne?
Ja, finde ich gut. Also Arc'teryx, Z-Packs, genau, und Shake Dry, da gucke ich nochmal so ein bisschen, weil ich bin jetzt auch bei Ich habe jetzt so, so ein bisschen recherchiert, was es noch so gibt und habe dann auch mal so bei ein paar alten Marken oder anderen Marken vorbeigeschaut, die ich gar nicht so, Mountain Equipment, glaube ich, genau, von denen hatte ich sonst immer so meine Hardshells und die haben auch Shake-Dry-Jacken. Das fand ich ganz interessant. Also da gucke ich noch mal so ein bisschen rum. Aber das ist ein guter Tipp, das merke ich mir. Gut, dann hatten wir von der Jacke zu den Taschen. Ich hatte die Revelate Designs Taschen jetzt mal im Test, da hatte ich auch was zu geschrieben. Ich wollte ja unbedingt diese Spinelock Satteltasche ausprobieren. Also Spinelock, wie der Name schon sagt, das wird mit einem, ja, einem Spine, einem Bolzen sozusagen, wird die Tasche am Sattel befestigt, fixiert. Und lässt sich auch dementsprechend sehr einfach lösen. Und du erinnerst dich an unsere Diskussion nach dem Atlas Mountain Race, dass wir halt gesagt haben, okay, wir irgendwie würden wir uns wünschen, dass wir schneller an unsere Klamotten rankommen bei solchen Sachen, ne? Und es vor allen Dingen einfacher ist für uns, das Zeug dann zu packen und entsprechend wieder zu komprimieren, anstatt das irgendwie in eine Tasche, die am Fahrrad hängt, reinzuwürgen oder diese Tasche abbauen zu müssen, um sie dann wieder kompliziert ranbauen zu müssen. Und deswegen habe ich geguckt, dass ich mir mal diese Spinelock anschaue und ein Harness-System von Revelate Design. Bei der Spinelock, ich bin absoluter Fan dieser Tasche. Ich habe mir die auch gekauft und die 16 Liter. Und dieser Spine, das sorgt dafür, dass diese Tasche nicht wackelt, also gar nicht. Das ist, also ich weiß nicht, wer es hinkriegt, okay, aber ich habe es nicht hinbekommen, dass diese Tasche auch nur wackelt. Und das Schöne ist, du ziehst diesen Spine raus, der ist natürlich gesichert, dass er nicht einfach so rausfällt, und machst noch eine Befestigung an der Sattelstütze ab und fertig, und du hast die Tasche in der Hand. Und dann kannst du die halt auspacken und machen und mehren. Und wieder, wenn du sie wieder verpackst, geht der Weg einfach nur zurück. Du hältst sie da ran an so eine Halterung, gibt es ein Gegenstück, was am Sattel verschraubt wird. Klemmst du rein, machst den Bolzen wieder rein. Der ist aus Titan, der wiegt nichts. Und unten fixierst es wieder und dann spannst es kurz ab und fertig ist. Also mega, also eine richtig tolle Idee. Ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch, als ich das gesehen habe, als sie das vorgestellt haben. Dachte ich mir so, meine Fresse, so. Was machen sie denn jetzt wieder? Aber das ist wirklich, wirklich großes Kino. Und die Harness, das war aber so ein bisschen, das war provoziert, weil ich schon wusste, dass mir Harness jetzt in diesem Kontext, in dem wir es brauchen, schon besser gefällt. Mir ging es nur darum, ich hatte vorher von Pro Discover, das sind Bikepacking-Taschen von Shimano, also Pro Discover ist so eine Shimano-Tochter. Und da war ich von dem Harness-System überhaupt nicht überzeugt. Das konnte es nicht richtig abspannen. Das war auch irgendwie komisch gebaut und das war nicht wirklich gut. Also aus meiner Sicht hätte es noch besser sein können, sagen wir mal so. Und dieses Revelate Harness, mega. Also ich muss sagen, also ne, du machst es einmal dran, die Befestigung auch, wie das an den Lenker geht. Du hast so ein Hartgummi V, das schon den Raum für den Lenker frei hat. Du klemmst das quasi so drüber, fixierst das nur mit Gurten, dann hängt das Ding fest, lässt genügend Raum für deine Kabel. Also du hast da nichts mit Pressen und weiß ich was. Und vorne hast du drei Gurte, die letztendlich den Sack mit deinem Kram aufnehmen und kannst du beladen. Ich glaube, wir hatten uns drüber unterhalten. War das 6 Kilo? Ich müsste mal nachgucken in meinem eigenen Testbericht.
Ich glaube, du hast mal was von 6, irgendwas Kilo gesagt.
6,8, ja, genau, sowas. Also das kann der mitnehmen und das muss der auch erstmal hinkriegen, 6 Kilo da vorne rein. Das ist ja teilweise schon das gesamte Gepäck. Wunderbar, also wunderbar. Also finde ich richtig toll, habe ich mir auch gleich gekauft. Mhm.
Sehr gut. Ich habe hier noch das Salsa-Harness rumliegen.
Genau, hast du jetzt schon mal ausprobiert?
Ich habe es immer noch nicht ausprobiert. Ich warte ja noch auf meinen neuen Lenker. Ich habe ja, im Moment fahre ich ja, was ist das, der Woodchipper, glaube ich, mit 46, genau, in 46, und Salsa hat ja vor 2 Monaten oder so neue, aber ich glaube, das sind Cowbells oder Cowchipper, oder nee, wie heißt denn der, Cowchipper,
Cowbell, glaube ich, heißt der. Cowbell und Woodchipper.
Ja, und da haben sie die Lenkerbreite erhöht. Die kriegst du jetzt von 46, ich glaube, bis 60 Zentimeter oder bis 55 Zentimeter. Und ich habe jetzt mal den breitesten, ich meine 55 müsste der sein oder 54 Zentimeter, den habe ich mir mal bestellt und warte drauf, dass er kommt. Und wenn das dann soweit ist, werde ich mal den das Salzer Harness auch mit
anbauen.
Aber ehrlich gesagt,
noch Lichter dran machen, ne? Sonst
genau so Fähnchen, so, die dann so,
so wehen, wenn ich zwischen zwei,
genau, so Lederfransen, genau. Die dann so wehen, wenn ich zwischen zwei Bäumen stecken geblieben bin.
Traumfänger, Tobias, das finde ich sehr
schön. Oh ja, ja, das fände ich auch gut. Aber im Moment, ehrlicherweise, brauche ich keine Frontroll, weil es ist Sommer und ich habe so wenig dabei, dass das alles hinten in die Arschrakete passt. Und halt, das ist der einzige Vorteil, wenn man groß ist, man fährt größere Rahmen und man kann sich 14 Liter Abitura Framebags reinbauen. Und da passt halt einiges ran und man spart sich einfach vorne, oder ich spare mir einfach vorne die Rolle. Deswegen hatte ich jetzt da auch noch keinen Grund, das mal auszuprobieren.
Ja, ich hatte von Revelate hatte ich auch die Full-Frame-Tasche. So, die hatte auch zwei Fächer und so. Ich glaube, weiß ich nicht, wie viel Liter die hatte. 7 oder 9. Mhm. Weiß ich, muss ich nachher. Ich bin echt so schlecht vorbereitet. Na egal. Könnt ihr ja nachlesen. Und das war okay. Also, was mir gefallen hat, war, dass sie zum Beispiel von beiden Seiten halt Fächer hatte. Oben so, das macht es manchmal einfacher. Du kannst auf die eine Seite kannst halt so Kleinkram packen, was du mal so schnell brauchst, und auf der anderen Seite kannst halt Essen und weiß ich was reinpacken. Unten nochmal, das habe ich dann genutzt für ein bisschen schwere Sachen wie Kocher oder Werkzeug oder Ersatzschlauch und sowas. Aber auch, ja, das stimmt jetzt gerade, ich brauche vorne keine Rolle, ich pack alles hinten rein, ne? Biwaksack, Schlafsack, gut, mehr brauchst du halt nicht, ne? So, und genau. Den Rest in die Rahmentasche. Ich bin jetzt wieder mit der Ortlieb. Full Frame in Anführungszeichen, die geht ja nicht voll, aber die große mit 7 Litern und sowas unterwegs, die finde ich ein bisschen geräumiger so. Auch wenn du jetzt nicht diese Sortiermöglichkeiten hast, wie du sie in der Ripio von Revelate Designs oder in der Apidura hättest. Ich würde gerne mal so eine Apidura fahren, um mal so einen Vergleich zu bekommen, ne? Weil die haben so diese Revelate Designs, ist schon super gearbeitet, ne? Also das ist halt auch wie der Reißverschluss, da hatten wir uns noch kurz drüber unterhalten, ne? Die haben
ja bei mir geht er jetzt langsam aus dem Leim.
Ja, also dort haben sie es irgendwie, dass du beim Zuziehen nicht die Kraft draufsetzt, ne? Also das, was ja bei vielen Reißverschlüssen dann den Kill macht, ist, dass du beim Zuziehen ist der schon unter Druck. Und das haben sie irgendwie anders gelöst, indem sie den anders vernäht haben. Und deswegen hast du.
Ich glaube, da ist nochmal so ein Streifen, so Stretch-Material eingenäht, ne? Das, was den Druck ein bisschen wegnimmt. Genau. Und das ist genau das Problem an meiner Abitura-Tasche, dass da jetzt durch Staub, durch Dreck, durch Schweiß, der drauf getropft ist, die Reißverschlüsse nicht mehr so leichtgängig sind, wie sie es am Anfang waren. Und wenn du da ein bisschen mehr reinpackst und dann versuchst, quasi übers Zuziehen die Tasche zu schließen und das alles in Form zu bringen, dann reißt er in der Mitte auf. Ich mache jetzt immer, ich verwende jetzt immer die Arschcreme und schmier die so ein bisschen auf den Reißverschluss, dass der halt einfach gängig und leichtläufig bleibt. Das funktioniert, aber ich glaube, ich muss da mal den Reißverschluss tauschen lassen. Und das machen die, glaube ich, auch. Ich meine, dass die so einen Reparaturservice anbieten und da muss ich die mal hinschicken irgendwann.
Bei der Gelegenheit hier, wenn mir das gerade einfällt, ich habe ja gestern, also heute ist Montag, der 6. Juli, abends, und ich habe gestern auf meinem Blog ein Set Bikepacking-Taschen von Ortlieb, was ich verborge, angeboten. Also alle, die jetzt irgendwie vielleicht zuhören und sagen, Mensch, ich würde das gerne auch mal ausprobieren mit dem Bikepacking, aber bevor ich mir jetzt irgendwelche Taschen hole, ich habe entweder nicht die Kohle, ja, so ist ja völlig verständlich, weil das kostet ja auch richtig Geld, oder ich weiß noch nicht so genau, ob das was für mich ist, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Also lest euch das gerne durch, meldet euch, vielleicht kommen wir ins Geschäft, wobei das Geschäft kein Geld beinhaltet im Übrigen, also da braucht euch keinen Kopf zu machen. Ich habe nur Hinweis für alle die sich das schon angeguckt haben. Ich hatte zuerst gesagt, Mittwoch in einer Woche sozusagen ist Deadline für die Einreichung, Anträge sozusagen. Aber ich habe das auf Dienstag jetzt vorgezogen, weil mir einfällt, dass ich dann im Urlaub bin. Und das wäre dann doof, wenn ich im Urlaub bin und dann kann ich euch 14 Tage lang keine Taschen schicken und ihr wollt eigentlich losfahren. Also deshalb nicht wundern. Ja, aber das schien mir angemessen, weil ich habe, also... Ich meine, du hast es ja auch, ne? So, wenn man sich das mal anguckt, was man da für Geld raus bläst, ne? Also ich meine, wir sind jetzt mit Apidura und Revelate Designs und Ortlieb schon im oberen Regal unterwegs, aber wenn du jetzt sagst, ich steige jetzt ein und ich möchte halt Fahrradtouren machen und so, und das ist erstmal egal, ob Bikepacking oder normal, ich glaube, viele machen sich dann nicht, also kommen tatsächlich noch von diesem Mythos, Radfahren ist billig. Ne? So, ich meine, es kann billig sein, das glaube ich nach wie vor, und das man muss auch nicht teuer sein, ja. Aber das ist schon, kann ich schon verstehen, wenn das ein Dealbreaker ist für einen Sommerurlaub und man will ja eigentlich nochmal ausprobieren. Also deswegen mache ich das.
Gute Idee.
Ja, hatte ich ja schon mal mit dem Fahrrad, ne? Ich habe ja noch so ein altes Reiserad, das hatte ich mal verborgt, das war dann aber tot. Das fährt mein Sohn gerade in die Schule und zurück und so. Das hat jetzt sogar eine neue 9-Fach-Kassette bekommen. Das habe ich 2012, habe ich das, glaube ich, aufgebaut oder noch eher. Und jetzt zum ersten Mal den Kranz und die Kette, die Kassette und die Kette gewechselt. Naja, also es fährt noch, aber ich kann es niemandem mehr guten Gewissens anbieten, deswegen fährt er damit zur Schule. Gut, und du sagst gerade Lenker. Pass auf, ich wollte ja noch was zu Aerobars sagen. Also ich bin jetzt Aerobar-Fan, das habt ihr ja vielleicht auch mitgekriegt, und du bist ja da genauso unterwegs, Tobias. Da waren wir uns ja auch einig, dass das eine deutliche Entlastung ist. Warum? Nicht, weil wir jetzt irgendwie so ganz besonders irgendwie Rekordjagd machen im Wind, sondern weil das nochmal eine wirklich, also gerade bei diesen langen Strecken, die wir jetzt zunehmend fahren, und das ist egal, ob das im Gelände, also jetzt nicht bei üblen Pisten, ja, so, aber im Gelände auf Waldautobahnen, Gravelpisten, als auch auf der Straße, eine sehr gute Entspannung beim Fahren und beim Sitzen und beim Lenker halten ist so. Und ich muss auch sagen, dass ich diese Tour nach Leipzig und sowas ohne Aerobar hätte ich sie nicht überlebt. Das hätte meinen Rücken gekillt durch diesen, auch nur durch den Rennradlenker so. Ne, das da geht bei mir halt geometriemäßig nicht. Ich werde aber zum Bikefitting nochmal gehen. Und zwar mit meinem neuen Aerobar. Und ich habe mich jetzt entschieden, welcher das sein wird. Und zwar habe ich jetzt den Profile Designs Sonic oder Supersonic 35A mir bestellt. Und bei der Gelegenheit bin ich mit jemandem in Kontakt gekommen, der quasi Profile Design beruflich hier in Europa vertreibt. Also es ist so ein Firmengeflecht, und die haben unter anderem auch Profile Design. Und wir kennen uns über Facebook, und mir fiel ein, dass er mal sagte, ey, wenn du dich mal entschieden hast und sowas und es ist ein Profile-Design, gib mir mal Bescheid. So, und dann habe ich jetzt mit ihm gesprochen, und jetzt kann ich mir über ihn diesen Profile-Design kaufen. Und dann sagte er, Dio, ich habe hier noch, es gibt noch einen Lenker, den sie haben, der ist ein bisschen kleiner, ein bisschen kürzer, ja, ist auch vorne geschlossen und ist so eine Art Lenker für also für das Cityrad mit Aerobar. Das klingt jetzt komisch, weil keiner hat ein Cityrad mit Aerobar, aber quasi wenn es jetzt nicht die Ultra-Langstrecke ist, sondern du das einfach nur mal so brauchst, dafür haben sie jetzt einen kürzeren entwickelt, und den gibt er mir mal mit zum Testen, und dann werde ich dir mal berichten. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt Profile-Designer sozusagen. Und dann baue ich das nämlich alles um, weil ich habe bei meinem alten M-Wave Aerobar, den ich mir gekauft habe, um zu gucken, wie es überhaupt so funktioniert, habe ich jetzt diese Pads, die Auflagepads, zerbrochen. Und dann hatte ich am Unterarm auch so einen Knubbel, weiß nicht, habe ich immer noch so einen leichten Knubbel. Dann habe ich das meinem Schwiegervater, der ist Arzt, gezeigt und habe gesagt, hier, was ist denn los, sterbe ich jetzt und so. Und dann sagt er, nee, das sieht nach einer Verletzung aus. Und dann fiel mir ein, dass ich da unten immer auf den Pads aufliege, ne? So, und dann hast du ja schon offensichtlich Druck, und da war da halt wahrscheinlich mal mehr Druck, oder ich bin irgendwie auf einer Bodenwelle oder im Gelände, hat es da mal gegengeschlagen. Jedenfalls, die Auflagepads sind beide schon zerbrochen, die sind aus Plastik, ja, also deswegen, was soll's. Und was ich sehr angenehm finde, ist, dass du halt vorne auch die Hände loslassen kannst und die entspannen kannst. Geht dir das auch so, Tobias, dass die also die Entspannung in den Händen vorne, dass du nichts mehr anfassen musst, das finde ich so total klasse, wenn man da drinnen liegt.
Ja, ich finde, es stimmt, wenn man da drauf liegt. Ich lege die manchmal nur so rum, aber ich habe keinen Druck drauf und greife damit eigentlich nicht. Das finde ich schon sehr entspannend. Ich gucke mir gerade nebenbei, ich kann ja immer nur eine Sache auf einmal machen, entweder gucken oder reden. Ich gucke mir jetzt gerade den Aerobar an, den du da gesagt hast, und wundere mich ein bisschen. Der kommt ja gar nicht so hoch raus aus dem Lenker, ne? Das ist ja quasi eher, oder gibt's da so Spacer, die man unterbauen kann?
Du kannst auch, ich habe mir Spacer, lasse ich mir mitliefern. Und zwar 20 Millimeter.
Ja.
Weil ich jetzt festgestellt habe, ein bisschen höher möchte ich. Also Jonas Deichmann fährt da, glaube ich, mit 10 Meter Spacer. Aber er sagt halt auch, ey, es geht ja nicht darum, wie du aussiehst, sondern es geht darum, dass du optimal fahren kannst, quasi auf der Langstrecke und dich da entspannen kannst. Ich meine jetzt, also ich brauche schon 20 Millimeter, dann habe ich eine gute Position. Und dann würde ich nämlich, wenn ich den installiert habe, dann marschiere ich einmal zum Bike-Fitting, weil ich nämlich nochmal grundsätzlich gucken möchte, weil ich das nur ab und zu habe, dass meine linke Seite mehr belastet ist als meine rechte Seite. Ich dann also dort auch zu Verspannung neige im Bein, im Oberschenkel, in der Schulter. Wenn du dich erinnerst, ich hatte ja immer diese Schulterdinger da in Marokko dann. Ne? Das kommt, weil ich irgendwie, ich keine Ahnung, und vielleicht können die mich da einmal durchmessen und mir sagen, was ich noch ändern muss und so. Ja.
Ja, ich frage gerade nach den Spacern, weil ich fahre ja den Redshift Aerobar. Ich glaube, da gibt es nur einen. Und die werden mit so verschiedenen Abstandsscheiben geliefert. Und ich habe, glaube ich, alle, die dabei waren, reingebaut und komme jetzt da so vielleicht so 3 Zentimeter über den Lenker raus. Und ich möchte nicht niedriger fahren und finde das echt super, weil du halt auch unter die Unterarmauflieger noch greifen kannst am Lenker.
Genau.
Das finde ich eigentlich ganz angenehm.
Und das will ich auch in Zukunft so. Das finde ich ganz gut, auch weil du halt letztendlich da auch den Riemen durchführen musst, wenn du dir in irgendeiner Art und Weise vorne irgendwas dran bastelst.
Ja.
Und dann habe ich, dann baue ich 2 Brücken ein fürs Licht, vorne eine. Und jetzt habe ich gerade noch so einen extra Halter, den ich halt irgendwie mal hatte, wo jetzt der Wahoo drauf ist. Den werde ich rückbauen sozusagen. Der wird beim neuen Lenker nicht mehr draufkommen, sondern ich werde das machen wie die Brücke, die ich vorne drauf setze, nämlich aus einem Elektrorohr. Und dann mache ich an beiden Enden habe ich dann Löcher, also durchgebohrt, das mit Kabelbinder sozusagen fixiert und dann nochmal mit Gaffertape richtig festgemacht.
Ja, genau.
Und damit bin ich ja jetzt auch durchs Gelände geheizt und alles und das hält und da kommt nichts dazwischen. Ja. Das ist super wunderbar. Also dafür war es genau richtig. Also mein Plan, nämlich das erstmal ausgiebig zu testen. Ich bin jetzt, glaube ich, über 1000 Kilometer mit dem Ding schon gefahren, durch alles Mögliche durch. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber so wollte ich das auch machen. Ich wollte erstmal gucken, welche Form des Lenkers mir zusagt, welche Höhe, wie das überhaupt geht mit dem Fahren und so. Und wunderbar. Jetzt ist es Profile-Design.
Okay.
Finde ich gut. Und das Interessante ist, dass die Alu-Version leichter ist mit 500, weiß ich was, Gramm, als die Carbon-Version des Lenkers. Und der Mensch, der da arbeitet, hat gesagt, ja, das liegt halt daran, dass der Carbon- Lenker wieder eine andere Halterung hat, die dann wiederum schwerer ist. Und Carbon, aber jetzt, ich hatte immer gedacht, okay, Carbon wird jetzt von Leuten gekauft, die aufs Gewicht achten. In dem Fall ist aber so, da geht es ums Äußere. Und er meinte, dass die Leute, die so wirklich Landstrecke und dann irgendwie das auch Triathlon, ich weiß nicht, ob jetzt ein Triathlet diese Art von Lenker nehmen würde, aber die das halt wirklich so ernst meinen, die gehen dann wiederum auf, wenn sie mit so einem extra Aufsatz arbeiten, auf Alu. So. Also mir ist es wurscht, ich habe mich jetzt dran gewöhnt, ich hatte auch gedacht, wiegt das jetzt vielleicht zu viel dann so, weil ich da schon ein bisschen so gucke, dass das Rad jetzt nicht, ne, das bringt ja überhaupt nichts, wenn du dann das Rad so voll krachst und dann muss der alles irgendwie einen Berg hoch eiern, aber die Vorteile überwiegen ganz klar. Also diese 500 Gramm oder weiß ich, was das ist, das holst du 50 Mal raus, nicht vom Gewicht, aber vom Komfort und die bringen dir dann eben auch die zusätzlichen km/h wenn du ballerst. Ne? Also das merke ich immer wieder. Du gehst in den Aerobar und hast gleich 1-2 km/h mehr drauf und das ist halt sehr angenehm zu fahren.
Und die haben auch eine L-Form, wenn ich das jetzt richtig sehe, gell?
Ich bin L-Fan, ja. Das muss vorne hochgehen. Mhm. Also ich bin jetzt nicht von dieser S-Form so, also nee, ich muss das so greifen können oder zumindest damit rumspielen können. Das finde ich schon ganz gut. Mhm. Ja, heißt, da muss ich rückbauen, aber bei mir sind jetzt einige Sachen jetzt ohnehin an. Ich habe mir jetzt 180er Bremsscheiben geholt. Ich will das mal ausprobieren. Und ich habe mir die Gabaruk 1048er Kassette geholt, die nebenbei bemerkt, sie ist aus Stahl, aber sie ist sowas von leicht. Es ist unglaublich. Also ich bin gespannt. Ich habe mich gelegt vor einer Woche vielleicht und bin auf die Schaltwerkseite gecrashed sozusagen und dann hat es das so ein bisschen, ich glaube, verbogen. Ich muss das eh mal alles abbauen. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall schon mal unabhängig davon ein neues Rival-Schaltwerk geholt, weil ich das umbauen will auf den Garborock-Käfig und während der Zeit trotzdem fahren möchte. Deswegen habe ich gedacht, na, holst du ein zweites. Jetzt hat es sich gelohnt, weil der Schaltkörper hat ordentlich was mitbekommen bei dem Sturz. Es kann zwar schalten, ich werde damit jetzt auch weiter erstmal fahren, weil ich noch zu faul bin mit dem ganzen Umbau und sowas, weil ich nämlich den Freilaufkörper wechseln muss. Und zwar von Shimano auf SRAM XD. Und da war ich jetzt mit Hand im Kontakt, wie ich denn diesen Freilaufkörper wechsle, weil der irgendwie nicht so einfach runtergeht, wie sie oder ich das dachte. Und sie haben aber, sie meinten jetzt, ich habe vorhin eine E-Mail bekommen, sie meinen, ja, nee, Martin, du hast den, der ohne Werkzeug geht. So, so okay, jetzt gucke ich mal, wie man das ohne Werkzeug wechselt. Also ihr werdet, also spätestens, wenn ich mir eine neue Achse hole, dann wisst ihr, dass das gut funktioniert hat. Aber da mal gucken, habe ich so ein paar Tipps bekommen, dass man das irgendwie leicht mit so einer Zange, also dann ist doch nicht ganz ohne Werkzeug, aber lösen könnte, mal gucken. Oder es fehlt einfach ein Teil, ich habe es übersetzt, ich habe keine Ahnung. Aber gut, das kriege ich schon hin und dann baue ich mir das alles um und dann mache ich bei der Gelegenheit dann auch den neuen Lenker und sowas alles dran. Aber vorher vielleicht erstmal noch den kleinen, den sie mir da zum Testen gegeben haben, damit ich da ein bisschen mit rumspielen kann und so. Aber es ist ja jedes Mal immer dieses Licht anbauen, abbauen und sowas, muss ich mal gucken. Judy! So, Tobias, ich bin jetzt, genau, lass uns mal kurz über den Silk Road Mountain Race sprechen. 2020 ist abgesagt. Haben die das eigentlich offiziell nochmal irgendwo verkündet? Ich habe das jetzt nur...
Also ich habe das nur irgendwo in irgendeiner Insta-Story, ich meine, von Scotty Lechuga gesehen.
Ja.
Die hat es gepostet und gesagt, okay, jetzt ist es offiziell, 2020 ist abgesagt. Dann habe ich dich, glaube ich, angerufen und habe dir gesagt, ey, guck mal, ist abgesagt.
In der Diskussion.
Und wir haben dann drüber nachgedacht, was passt. Nee, da habe ich auch nichts gesehen. Hm. Und wir haben ja dann drüber gesprochen, was passiert jetzt. Melden sich jetzt alle fürs nächste Jahr an und werden die Startplätze knapp oder... Ja, oder eben nicht. Also ist ja nicht gesagt, dass man, wenn man in diesem Jahr sich ein Zeitfenster irgendwie freigeschaufelt hat, dass man das im nächsten Jahr auch machen kann. Deswegen bin ich ganz, ganz entspannt und gehe fest davon aus, dass wir da im kommenden Jahr unseren Startplatz kriegen.
Also ich hatte ja mit Nelson kurz Kontakt und habe ja schon gesagt, hier, ich habe Bock nächstes Jahr, Tobias, also Letten, Ole, weiß Bescheid. Und dann hatte er ja auch gesagt, ja klar. Er muss jetzt erstmal gucken, wie das weitergeht. Und wenn sie halt absagen müssen, was ja jetzt offensichtlich der Fall ist, dann haben, glaube ich, alle die dieses Jahr die Startberechtigung hatten, automatisch auf das nächste Jahr die Startberechtigung. Er würde dann die Gruppe aber erwarten. Ich weiß noch nicht, wie viele Leute jetzt dort sind. Ne? Also Atlas Mountain Race ist ja nochmal was anderes. Da waren wir ja fast 200. Ne? Und Silkwood ist ja nochmal eine Spur härter, so auf jeden Fall. Da weiß ich nicht, inwiefern die Nachfrage so enorm hoch ist. Und
ja.
Also ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht bis 250 geht. Ja, und dann muss man mal gucken, wie viele Leute, was du jetzt schon sagst, die dieses Jahr hätten fahren können, aber nächstes Jahr halt nicht mehr. Oder die, weiß ich nicht, also irgendwie dann vielleicht den Trainingsstand nicht halten können oder das dann irgendwie nicht klappt. Also dass man da vielleicht reinrutscht, ja. Ich hatte jetzt nur so überlegt, okay, für den Fall, aber das kriegen wir relativ schnell mit, weil ich glaube, die im Oktober oder November geht ja eh schon wieder die Anmeldung los für den nächsten.
Genau.
Dass man dann halt auch noch Zeit hat, sich um Alternativen zu kümmern. Ich hatte dann tatsächlich überlegt, ob ich die Grenzstein-Trophy, sollte sie im nächsten Jahr stattfinden, dann vielleicht mache. So, das war, weil ich weiß, dass Gunnar gesagt hat, er möchte das eigentlich nur dann alle zwei Jahre immer machen, abwechselnd, also mal den Candy Bee Graveler und dann wieder die Grenzstein Trophy und so. Ich weiß nicht, wie er da gerade unterwegs ist und plant, weil das auch ein Riesenaufwand ist. Oder ganz verwegen, aber das kannst du nicht, das kann ich nicht bringen, zu sagen, okay, wenn es dann halt nicht Silk Road ist, dann ist es halt die Great Divide, ne? Tour Divide. Aber das ist ja noch mal länger. Also, da weiß ich, da wird auf jeden Fall mit 24 Tagen Fahrzeit rechnen, so just in case. Und also vielleicht auch schneller, ja. So, also ich weiß nicht, was liegt. Der Rekord liegt bei 16 Tagen?
13, also unter 14 ist doch Mike Hall, glaube ich, mal gefahren. Okay.
Dann würde ich vielleicht sagen 20 Tage. So. Aber Anreise, Abreise. muss der auch erstmal aus Antelope-Dingens da Bummens wieder wegkommen. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach. Also, nee, das glaube ich nicht. Aber da hat es so kurz gezuckt. Oder halt dann zu schauen, Highland Trail 500 und so eine Ding. Oder Italy Divide oder sowas, weißt du, so in der Richtung da mal zu gucken. Aber das entscheide ich dann. Also ich würde es dann vielleicht sogar gar nicht übers Knie brechen und sagen, okay, dann halt irgendwas anderes. Ja, so das mag ich nicht, ehrlicherweise. Sondern wenn ich mich für etwas entscheide, dann durchaus bewusst und vielleicht taucht noch irgendwas anderes auf am Horizont, dann alternativ, aber ich gehe auch erstmal davon aus, dass wir das packen mit der Zulassung zum Silk Road Mountain Race, und das fände ich natürlich schon Knorke.
Mhm. Ich gehe fest davon aus, als Berufsoptimist, meine ich.
Optimistische Salsalette.
Auf jeden Fall.
Genau, ne, dann reden wir gar nicht über Alternativen. Aber ich freue mich schon nächstes Jahr auf die neuen Orbit 360 Strecken, weil die werden wir dann, und die alten. Und die werden wir dann ja wahrscheinlich auch heftig zum Training und sowas nutzen. Das ist doch
auf jeden Fall. Da wird alles gefahren, was nicht bei 3 im Orbit ist.
Aber hallo. Judy, du, ich habe jetzt hier noch als Service-Abschluss, und dann können wir auch die Leute, wir sind jetzt 1:30 unterwegs, das ist noch okay, das finde ich gut. Können wir sie dann auch.
Ja, ich frage mich ja immer, wer uns so lange zuhört, aber das kannst du bestimmt viel besser.
Alle. Okay. 7 Gut. Millionen Hörer, jede Folge. Ich habe noch zwei Podcast-Tipps, und zwar einfach, weil die mir aufgefallen sind, weil ich die ganz gut finde und weil sie jetzt zum Teil auch an das anschließen, worüber wir uns unterhalten haben. Das eine ist der Gravel-Podcast von Pascal. Also eigentlich ist es jetzt mittlerweile eine Podcast-Community, nämlich Pascal, der Tom von Biking Tom, die Caro von MTB Travel Girl hüpft da auch immer irgendwie rum und macht da Sendungen mit, und der Ante von Rideabout, glaube ich, und noch jemand, entschuldige, wenn ich dich vergessen habe jetzt gerade. Also unabhängig davon, was mir gefällt am Gravel Podcast ist, dass es halt ein ehrlicher Podcast ist. Ah, da ist da. Der Pascal gibt sich auch viel Mühe, dass das technisch funktioniert, und das kriegt er auch langsam gut hin. Ich darf mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich bin ja auch so ein Experte, dass es dann hinten und vorne nicht hinhaut. Aber ich finde die Themen cool, und alles, was rund um Gravel und sowas stattfindet, und da machen sie auch keinen Hehl draus, dass das halt klar ist, das Trend, und dann nehmen sie sich dann auch teilweise nicht so ernst, aber sie quatschen halt gerne über Gott und die Welt und dann unter anderem auch über, wie ist das jetzt mit Langstrecke und Ultradistanz, obwohl ich ja bei Ultra eher vorsichtig wäre, so. Wie sieht eine Ausrüstung aus? Wie bereitet man sich vor? Was, also alles Mögliche. Und jetzt haben sie, glaube ich, heute auch wieder eine neue Folge. Da geht es um Lenkerbreiten und so eine Sachen. Mhm. Und Flair und bla, bla, bla. So. Also deswegen, das kann ich empfehlen. Ich höre den sehr gerne im Übrigen. Immer wenn ich hier mit dem Fahrrad durch die Gegend heize, dann höre ich sehr gerne Gravel Podcast. Einfach weil, ist sympathisch. Ist halt quasi wie bei Kumpels am Küchentisch hängen, Bierchen trinken, zuhören, worüber die sich so unterhalten. Und du kannst halt auch, das hat eine Zeit lang gemacht, wir verwenden ja, glaube ich, auch die gleiche Podcast-Software hier mit Studio Link, und du kannst quasi auch den Podcast live streamen. Das hat er mal gemacht, so dass du halt Sonntag dich halt abends hingesetzt hast, und dann konntest du halt nebenbei auch kommentieren und zuhören, dann war das quasi live, und dann ist das halt ganz normal als Podcast auch nochmal rausgegangen. Das klappt wohl technisch gerade nicht mehr. Ich will es auch bei mir gar nicht probieren mit diesem On-Air, heißt das. Da kannst du dann irgendwie einen Link teilen und so. Aber das fand ich ganz gut. Das andere ist Enjoy Your Bike. Das ist im Kern, sind das zwei Typen, die haben einen Fahrradladen in Hannover und sind eigentlich ziemlich groß auf YouTube und haben halt unter Enjoy Your Bike, es gibt auch Enjoy Your Camera und so eine Sachen, aber Enjoy Your Bike haben die halt einen der doch sehr aufstrebenden Fahrradpodcasts hochgezogen, und die haben Sendezeiten, da ist hier, den letzten habe ich jetzt gehört, der war fast 3 Stunden, die Folge, und die quatschen ähnlich wie wir über, naja, also einmal, welche Fahrräder sie gerade fahren, was sie gerade gefahren sind, hin und her, und haben dann immer auch ein Schwerpunktthema. Und die aktuelle Sendung, die ich jetzt gehört habe, während meiner Regen-Matsch-Sturmfahrt, war über Klamotten. Und deswegen wusste ich vorhin auch so ein paar Sachen, oder ich habe es ja jetzt nicht weiter angeschnitten, weil das wäre nur gekopiert, aber die haben, sie verkaufen es halt auch, ne? Und sie haben aber dann mal so gesagt, okay, was fahren Sie, was haben Sie für Erfahrungen gemacht, welche Marken finden Sie ganz gut, welche finden Sie nicht so gut. Und dann haben sie auch so irgendwie einen direkten Kontakt zu Gore. Und dann hatte der eine Typ da von Gore ihm noch so ein paar Infos gegeben, was das zum Beispiel, was heißt wasserdicht, was eine Wassersäule, bla bla. Das war ganz interessant. Und die behandeln halt viele Themen so exzessiv, ne? So, also auch Reifenbreiten, warum breite Reifen durchaus auch schneller unterwegs sind als schmale Reifen und so. Also die räumen auch durchaus mit so ein paar Vorurteilen auf. Dann haben sie was, gut, wen es interessiert. Vegane Ernährung und leistungsorientierter Sport, ne? So, das finde
Ich
ich auch sehr
meine, dass ich,
angenehm.
die haben doch auch einen YouTube-Kanal.
Ja, genau, die kommen
Und ich
eigentlich aus dem
meine, ich habe mir,
YouTube-Kanal und machen
ja,
dann Podcasts.
genau.
Das ist super.
Und ich glaube, ich habe mir mal die Folge angeguckt, wo sie einen Everesting-Versuch gemacht haben, da irgendwie
Genau, das
bei
machen sie als Partner, da
Hannover.
reden sie auch, genau, da
Das
reden
war
sie mit
super.
Deister.
Ja,
Ja,
das ist echt, die zwei Typen sind halt
ja.
total witzig.
Die
Ja.
fahren open, wide
Genau.
und open weiß ich was so. Und die haben echt einen Plan und die können halt auch, die machen halt auch diese ganze Bike-Fitting-Geschichte, weil sie das halt im Laden anbieten. Ne? So, und der eine ist halt auch vor allen Dingen in dieser Beratung im Bike-Fitting, der andere ist so mehr aus Produktebene unterwegs. Und dann haben sie halt natürlich auch immer interessante Gesprächspartner. Also weiß ich, bei Reifen ist da halt mal einer von Conti, der so ein bisschen den Hintergrund erläutert. Dann haben sie wieder irgendeinen Typen, dann haben sie hier mit dem SRAM, mit einem von den SRAM-Gründern sich unterhalten. Das war eine Folge auf Englisch, und dann haben sie danach quasi eine Folge auf Deutsch, wo sie das als Nachbesprechung gemacht haben. Das fand ich auch sehr sympathisch, weil sie halt
Cool.
das dann sich darüber auch unterhalten haben. Und dann stellen sie halt manchmal so Schaltungen vor, bla bla. Kommt ein bisschen aus dieser Rennrad-Ecke eher. Das ist von daher ganz interessant. Ich höre die sehr gerne. Und wie gesagt, 3 Stunden sind die da unterwegs und haben da keine Schmerzen, und das ist durchaus lustig. Also man lernt viel. Also ich muss sagen, man lernt echt viel
Ja.
bei denen.
Ja, super. Hast du den schon mal gehört? The Overland Archive
Ja.
Podcast? Ein englischer Podcast von Louis Sidor. Der hat mal die Great Divide gewonnen, ich glaube 2018. Ist in Australien und da gibt es, glaube ich, jetzt mittlerweile so 17, 18 Folgen von. Und der lädt wirklich coole Typen ein. Also Sofian war mal da und also lohnt sich da mal reinzuhören. Ist Englisch, aber kann man echt gut folgen.
Ich habe den Overland Archive, der hat jetzt, genau, die aktuelle Folge ist Tech Talk 3, Bikepacking Snacks, Food and Nutrition. Also da gehen sie, das ist nämlich auch sehr informativ. Deswegen, du hast mir den mal empfohlen,
Ja,
deswegen habe ich den immer gehört.
genau.
Genau, Sofiane nach seinem Atlas Mountain Race. Genau. Ultra MTB. Nelson Trees hatte er auch, Silk Road Mountain Race und Atlas Mountain Race. Im April hatte er das. Und da hatte
Genau.
Nelson auch schon so ein bisschen erzählt, wie sie jetzt weitermachen wollen und so. Also das war ganz interessant. Hast du noch einen?
Ja.
Also Overland Archive verlinke ich. Super.
Bikes or Death
Ich
ist
finde,
auch.
der singt das selber, ne? Am Anfang.
Eher, sondern das singt einer von den Bikepacking.com Jungs. Da hat er sich neulich mal für bedankt. Ich dachte auch immer, dass er das selber singt. Aber ich glaube, der singt, ich weiß den Namen jetzt nicht. Aber es ist trotzdem ultra lustig.
Ja, ich habe mir das also seine Folge mit James Mark Hayden angehört. So, das fand ich ganz
Genau.
interessant. Über so
Der hatte auch
Training und
mal
so.
die Lechugas hatte der auch mal, die dann so mal ein bisschen erzählt haben, wie sie eigentlich, erstens,
Ja.
warum wie sie als Ehepaar da mitfahren und wie sie überhaupt da dazugekommen sind. Also ist super sympathisch.
Wie sie sich kennengelernt haben, ne?
Genau,
Ja,
genau.
ja.
Und das ist so das, was, also wir haben uns ja auch ein bisschen mit denen unterhalten in Marokko und
Ja.
Ernie, der Typ, der ist halt so witzig. Er macht halt nur Quatsch. Und
Ja.
genau so ist er halt auch in dem Podcast. Also das lohnt sich total.
Ich fand die auch sehr nahbar, ne?
Die
Also es ist
Folge.
ja
Ja,
immer,
ja.
ja, ich finde das, ich fand das sehr gut. Ich habe hier noch die eine Folge, die muss ich noch hören, bei dem ist Carrie Statey oder State ist K-Lite, also der Gründer von K-Lite, das ist der Australier, der diese Lampen baut. Das würde ich
Genau.
mir noch mal anhören, bevor ich meine finale Kaufentscheidung bezüglich Vorderlicht treffe. Ob Shinewave oder K-Lite? Ich glaube Shinewave. Oder Sinewave? Wie wird das aus? Shinewave, ne? Sinewave. Shine? Ne, dann wäre ja ein H da drin. Also Sine
Sine,
Wave,
würde ich
Sine
sagen.
Wave, ja.
Sine Wave.
Ja. Gut, Tobias.
Jo.
Dann Bikes or Death, das schreibe ich mir nochmal auf, damit wir das nicht vergessen. Okay, sehr gut. Ich bin gerade in meinem digitalen Notizblock und habe hier schon wieder, ich habe hier einen Ordner, der heißt Silk Road Mountain Race 2021, wo ich eigentlich nur Sachen notiere, die ich mir kaufen muss. Es ist schlimm. Es ist schon wieder im Gegenwert von mehreren Autos. Plane ich schon wieder Investitionen. Das ist unglaublich. Ich glaube, ich brauche eine neue Thermarest, weil die hat jetzt vier Löcher, die ich geflickt habe, und ich glaube, das Risiko gehe ich nicht noch ein, dann nächstes Jahr. Also ich fahre die jetzt noch durch und so, aber die habe ich auch schon lange.
Ja, dann schau dir mal die C2 Summit an. Ultralight heißt die, glaube ich.
Das notiere ich
Die
mir auch
verwende
gleich
ich und
mal.
die finde ich ziemlich gut.
Die hat ja so eine ganz klassische Wabenstruktur, ne? Die sieht ja so richtig gewabigt aus, wie so eine
Genau.
Honigfrau, genau. Die hast du doch,
Genau.
hast du die in
Die hatte ich
Marokko
in
mit
Marokko
gehabt?
dabei und die hat so einen Pumpsack noch da, mit eingebaut und
Ja.
du hast die halt echt ganz schnell aufgepumpt,
Ich habe
ohne
die da ja
groß
nie
Luft
gesehen,
zu
Tobias, weil du
verwenden.
ja immer gesagt hast, dreh dich bitte um, ich pumpe jetzt meine Matte auf. Deshalb nie
Ja.
gesehen. Na gut. Ich habe mir noch Schuhe, darüber können wir das nächste Mal sprechen. Ich finde, lass uns ruhig regelmäßig jetzt zusammen hier im Podcast die Salsaletten machen. Über Schuhe müssen wir
Sehr gerne.
sprechen. Ich glaube, ich muss mir welche
Unbedingt.
für den Winter kaufen, und ich bin jetzt, also die, welche haben, Giro Terraduro, die habe ich, du ja auch, und meine quietschen. Und jetzt interessanterweise, gestern haben sie nicht gequietscht. Ich habe sie
Meine
eigentlich,
quietschen
wollte ich sie
und
schon
jetzt habe ich,
wegtun.
ja, die quietschen und meine neuen Shimano, die quietschen auch und ich glaube, es liegt an der Pedale und es ist furchtbar nervig.
Pedale habe ich mir notiert. Ich möchte nämlich eine XT kaufen. Und zwar ohne extra Auflage. Also wirklich nur diese Spindel sozusagen. Weil ich jetzt mittlerweile ganz gut damit klarkomme. Also in Marokko hat man ja, ne, so eine auf der einen Seite Plattform, auf der anderen Seite Klick. Ich glaube, für Kirgisistan kann ich das normal machen, weil ich komme damit besser klar jetzt auch so. Ich kann das jetzt richtig gut, und das kann dann auch ausgeklickt mit den Dingern fahren. So, das wollte ich eigentlich sagen.
Gut.
Ja, okay, Tobias, dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Hast du noch ein paar salbungsvolle letzte Worte?
Nee, leider nicht.
Gut, dann ich auch nicht. Ich sage jetzt schon mal Tschüss, und für alle, die sich dann schon freuen, die nächste Folge wird mit Leonie sein, aka Heimatnomadin, über ihre Grenzstein-Trophy.
Yeah,
Und
da freue ich mich.
bis dahin, Tschüssi.
Ciao.